Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir machen mal wieder eine kleine Zeitreise, weil wenn ihr das jetzt hört, lieg ich wahrscheinlich, hoffentlich, sicher schon irgendwo in der Sonne und Ole, weiß ich nicht ganz genau, was passiert, aber wir mussten ein bisschen improvisieren, ne Ole?
Offensichtlich.
Offensichtlich, denn wir hatten zwar eine kleine Pause eingelegt, aber in der kleinen Pause konnte ich nicht freinehmen. Jetzt konnte ich freinehmen. Deshalb diesmal leider quasi eine Folge aus der Vergangenheit in die Zukunft. Und deshalb auch geht's mal wieder, auch wieder in die Vergangenheit. Es war einmal auf dem Hartholz, Ole. Und was besprechen wir dieses Mal? Es wird sensationell, weil?
Weil es um die Lakers und die Könige geht, sozusagen.
So sieht's aus. Ohne Kontroversen diesmal eigentlich auch so, ne?
Findest du?
Zumindest ohne die ganz großen Kontroversen, die ganz üblen Kontroversen, weil wir haben uns nicht das ganz bittere Spiel 7 ausgesucht. Wir waren uns beide einig, dass wir uns gerne mal die Könige anschauen würden. Die Könige um Christopher Weber und Michael B.B. Und deshalb wollten wir aber auch einen Sieg sehen. Und deswegen haben wir uns Spiel 5 der 2002er Western Conference Finals ausgesucht, das die Kings, kleiner Spoiler, gewonnen haben. Es hat sich aber gelohnt, würde ich sagen.
Es war ein sehr unterhaltsames Spiel und ich glaube trotzdem zum Thema Kontroversen, da kommen wir dann vielleicht beim Mythbusting dazu, weil ja. Die Serie ist ja vor allem aus einem Grund bekannt, der da wäre, die armen Kings sozusagen, sie wurden beschissen. In diesem Spiel kann man halt genau für das Gegenteil argumentieren und darüber sprechen wir dann wahrscheinlich noch. Aber ich fand es sehr unterhaltsam, es war vor allem auch, also die Kings aus der Zeit waren so eins der ersten Teams, die ich halt einfach richtig geil fand. Vor allem, weil sie damals auch sich sehr abgehoben haben von der Liga im Sinne von Teambasketball. Sie hatten sehr früh schon ein gutes Spacing, auch wenn es ein bisschen anders aussah als heute. Aber also weil halt Mitteldistanzwürfe immer noch wichtiger waren teilweise als Dreier. Aber sie hatten eigentlich durch die Bank fähige Schützen auf dem Court und gute Passer, gerade auf den großen Positionen. Also waren so ein bisschen einfach, ja, Pioniere, kann man schon sagen, glaube ich, für den heutigen Basketball. Und das ist halt auch gerade mit diesem Aufeinandertreffen mit der Triangle einfach sehr interessant, weil halt das eine wesentlich besser gealtert ist als das andere in dem Fall.
Das stimmt. Das eine war sozusagen Steigbügel für die heutige Zeit und das andere, ja, hat zumindest dann in der anderen ganz großen Stadt der USA den Übergang in die heutige Zeit nicht ganz so gut geschafft. Also von daher, war auf jeden Fall cool. Und für all diejenigen, die unser nettes Format Es war einmal auf dem Hartholz noch nicht genau kennen, es gibt natürlich wie immer ganz klare Kategorien. Da sind wir auch, da kommt der Deutsche in uns heraus. Also es muss alles Hand und Fuß haben und alles in geregelten Bahnen ablaufen. Und da sprechen wir erstmal über den Kontext. Danach schauen wir uns den Boxscore an, dann gibt es einen Rewatch, also so quasi die Dramaturgie des Spiels, was ist so während des Spiels aufgefallen, dann was haben wir vergessen, dann, Ole hat schon gesagt, eine Runde Mythbusting, was am besten gealtert, was am schlechtesten gealtert. Dann stellen wir uns jedes Mal wieder die Frage, ob Andre Miller das Spiel auf irgendeine Art und Weise oder irgendein Team auf irgendeine Art und Weise besser gemacht hat. Dann Apex Mountain, also gab es irgendein Team, einen Spieler, das auf der oder das auf dem Höhepunkt der Schaffenskraft war, und dann die Ripple Effects, was kam danach. Und um keine Zeit zu verlieren, steigen wir direkt ein. Also Kontext. Enge Serie war es bis dahin, ne? Heimteam 1-1, Lakers gerade so knapp Spiel 4 gewonnen.
Ja genau, also die Lakers hatten das Spiel davor sogar mit nur einem Punkt Unterschied gewonnen und die Kings haben sich da, oder also konnten sich schon ziemlich in den Arsch beißen, weil das eigentlich eine durchaus verlorene Chance war. Und ja, sie dadurch natürlich auch in die Pole Position gekommen wären, weil das ist so ein bisschen Thema der Serie und auch in dem Spiel kommt das, finde ich, ganz gut durch, dass du auf der einen Seite halt das sehr erfahrene Team hast, was schon irgendwie jede Schlacht quasi geschlagen hat und alles schon gewonnen hat, und die Kings, die in der Regular Season auch die bessere Bilanz hatten, also waren One Seed in der Western Conference, die trotzdem das halt irgendwie noch zu beweisen hatten, dass sie dieses vermeintliche Überteam quasi besiegen können. Und also das zieht sich halt sehr dadurch. Also abgesehen von Vlade Divac haben halt die Kings zu dem Zeitpunkt auch noch echt relativ viele junge Spieler gehabt oder Leute, die halt quasi noch so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast waren, während, wie gesagt, die Lakers, die hatten ja neben Shaq und Kobe dann jemanden wie Ori noch, der in der Serie auch eine total große Rolle gespielt hat. Rick Fox, Derek Fisher, die halt alle auch schon diverse Titel im Trophäenschrank stehen hatten.
Ja, Ori zum Beispiel eben den Dreier getroffen in Spiel 4 zum Sieg der Lakers. Und daher, wie du sagst, also die Chance war, glaube ich, auch dass die Lakers vor diesem Dreier irgendwie noch zwei Offensiv-Rebounds geholt haben. Was man auch in dem Spiel dann teilweise gesehen hat, die Problematik der Kings teilweise am Brett, also der Boxscore gibt es dann am Ende gar nicht ganz so her, aber es gab so Phasen einfach, in denen die Lakers beim Rebound einfach ein bisschen stärker waren. Ja, und klar, irgendwie, es war schon so ein bisschen ja offensichtlich, dass ein erfahreneres Team auf ein Team trifft, das qualitativ auf jeden Fall mehr als mithalten kann, bei dem es aber halt in manchen Situationen einfach noch ja so ein bisschen die Floskel Selbstverständlichkeit gefehlt hat. Und genau, von daher war es sehr interessant und gleichzeitig auch noch, was bei den Kings so ein bisschen erschwerend dazu kam, dass Stojakovic eigentlich seit 9. Mai raus war, der mit einer Knöchelverletzung kam, dann vor Spiel 5 saß er wieder auf der Bank, war fit, hat dann auch gespielt, war dann aber natürlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Dafür hat Hido Türkoğlu war Starter in seiner zweiten NBA-Saison damals
Genau.
tatsächlich und hat es, also jetzt um vorzugreifen, in Spiel 5 ganz gut hinbekommen. Vlade Divac hatte den undankbaren Job, Shaq zu verteidigen, hat dann auch einen, sie haben irgendwann eine Statistik eingeblendet, es sieht aus wie ein Triple Point Three hat er aufgelegt. Also 15,3 Punkte, 10,3 Assists und 5,3 Fouls pro Spiel.
Ja.
Das fand ich irgendwie ganz geil. Und genau, also es war irgendwie, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass halt eventuell so eine Wachablösung stattfinden könnte, dass die Möglichkeit dazu bestünde, also irgendwo. Und dann, ja.
Dann ist es nicht dazu gekommen. Also, ich meine, dieses Spiel haben sie zwar gewonnen, aber das Sechste haben sich dann die Lakers geschnappt, Spiel 7 in Sacramento, wo dann ja quasi die Kontroverse entstanden ist, wo aber die Kings auch am Ende des Spiels in Person von Stojakovic, den du angesprochen hast, noch einen weit offenen Dreier, war es, glaube ich, geairballt haben, der zumindest die Overtime besorgt hätte. Oder, nee, Quatsch. Der den Sieg besorgt hätte. Ja, genau, es ging in die
Es
Overtime.
ging in
Der
die Overtime, glaube ich,
Wurf
oder?
hätte den Sieg besorgen können. So rum war es. Also sie hatten da auch dann sehr viele Chancen, haben es aber liegen lassen. Und also Stojakovic in der Serie, der eigentlich zu dem Zeitpunkt der zweit- oder drittwichtigste Spieler des Teams war, je nachdem, wie man Bibby einschätzt, wobei Bibby da halt noch ziemlich jung war auch, war in der Serie halt einfach kein Faktor. Also hat in den drei Spielen, die er absolviert hat, hat er 10% seiner Dreier getroffen. Also, das ist halt, entspricht nicht unbedingt dem, was er eigentlich konnte. Also, es war genau ein Dreier, den er dann getroffen hat, übrigens. Also, dadurch sieht man natürlich, dass da auch ein bisschen was weggefallen ist. Gleichzeitig, das hatte ich wiederum vergessen, Shaq war zu dem Zeitpunkt in der Serie auch nicht komplett fit gewesen. Also, zumindest vorher. Und Kobe hat, da sind wir beim quasi Flu-Game, hatte Food Poisoning tatsächlich im Lauf der Playoffs gehabt und irgendwie auch richtig Gewicht verloren. Das hatte ich auch vollkommen verdrängt, dass das im Lauf dieser Postseason irgendwie geschehen war.
Hatte ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, also klar, ich meine, in so einer Serie, es gibt dann immer halt so die ein oder andere Geschichte, die so ein bisschen präsenter wirkt. Aber was ich auch, also dazu auch Bobby Jackson hat ja zum Beispiel auch ziemlich wichtiger, also sechster Mann bei den Kings, hat auch Knöchelprobleme, glaube ich, gehabt. Also ja, gut, irgendwann in Richtung tiefe Playoffs haben ja die meisten dann irgendwo immer mal, ja, kleines Wehwehchen hier oder da.
Ja.
So, Stojakovic fand ich halt in dem Spiel relativ offensichtlich, dass da einfach, ja, dass halt ein Rhythmus fehlt. Ich glaube, als Shooter ist es vielleicht sogar noch mal ein bisschen was anderes, dass du einfach einen gewissen Rhythmus brauchst und dass du da vielleicht der Unterschied Training-Spiel vielleicht noch ein bisschen größer ist einfach, weil es einfach so es muss halt einfach eine Selbstverständlichkeit her und wenn der Wurf halt irgendwie an einer kleinen Stelle irgendwie ein bisschen hackt oder so ein bisschen, dann macht sich das vielleicht mehr bemerkbar. Aber das ist jetzt auch meine Spekulation irgendwie. Aber vielleicht können wir mal ganz kurz Richtung Boxscore schauen. Also ist da, was ist dir so beim Blick auf den Boxscore als erstes so ins Auge gestochen?
Also ich glaube, man kommt nicht umhin zu erwähnen, dass die Kings, also am Ende waren es zwar dann immerhin 22 von 33 Freiwürfen, die sie getroffen haben, aber gefühlt haben sie im Spiel, also gerade in der zweiten Halbzeit eigentlich fast alle daneben geworfen, was auch irgendwie das dann relativ unglaublich macht, dass sie das Spiel überhaupt gewonnen haben. Aber das ist halt auch so ein bisschen diese Diskrepanz, weil die Lakers haben in dem Spiel 23 Freiwürfe genommen. Die Lakers waren aber ja eigentlich das Team, was quasi die ganze Zeit begünstigt wurde in der Serie. Also das fand ich halt in dem Spiel überhaupt nicht, zum Beispiel. Das ist so ein Ding dann, ja, das halt von der Bank, obwohl die Kings ja eigentlich als sehr, sehr tiefes Team galten, kam in dem Spiel sehr wenig. Also Bobby Jackson hat defensiv eine ganz gute Rolle gespielt, Aber insgesamt haben sie halt 6 Punkte von der Bank bekommen. Gut, bei den Lakers waren es 5. Dass die Lakers grundsätzlich so mega
Ja.
tief in ihre Bank reingegangen sind, fand ich auch ganz interessant, weil also zu dem Zeitpunkt hat ja Phil Jackson meistens auch mit einer sehr kurzen Rotation spielen lassen, aber in dem Fall Slava Medvedenko war für eine Minute auf dem Feld. Mitch Richmond haben
Ja.
sie entmottet, der in der Saison eigentlich fast gar keine Rolle gespielt hat. Ist ja auch ein alter Kings-Held, der tauchte dann auf einmal auf, hat auch nur
Stimmt,
3 Minuten gespielt, aber irgendwie, ich finde, man merkte dem Spiel an, dass es schon tief in einer sehr engen Serie drin war, also wo halt irgendwie beide Seiten nochmal alles Mögliche ausprobieren mussten.
definitiv. Und was ich dann, also weil du auch die Fouls angesprochen hast, also die Freiwürfe, beziehungsweise dann die Fouls, also es gab relativ viel Foul-Trouble auch, da hat man im Spiel auch gesehen, dann, wenn du es angeschaut hast, aber also Shaq zum Beispiel mit 6 Fouls, Kobe 5, Doug Christie mit 6 Fouls, Turkoglu mit 5. Also es war so, es wurde intensiv gespielt und es wurde auch dann relativ bereitwillig gepfiffen. Und bei Shaq war ich noch, wenn du die Quoten anschaust, also auch so eine typische Shaq-Quote irgendwie. Also er weiß, was er kann und macht es auch dann ziemlich gut. 14 von 18 aus dem Feld.
Ich glaube, er hatte 9
Davon,
Dunks oder wie viele waren es?
ich glaube, ja,
Und
also
vor
er
allem
hat
auch
es.
einer mieser als der andere.
Genau. Und. Aber tatsächlich genau ein Freiwurfversuch, was ihm wahrscheinlich relativ gut reingelaufen sein wird, dass er da nicht hin musste an die Linie. Aber und dazu 7 Rebounds, fand ich gar nicht so krass. Andererseits dann Robert Horry mit 11 Rebounds. Der fand ich auch im Spiel, ich auch den Eindruck hatte, dass die, was ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, diese Physis, die er dann teilweise schon so an den Tag gelegt hat, auch so in der Defense im Post oder in Korbnähe irgendwo.
Hat da auch gegen Weber eine gute Rolle gespielt, auch wenn das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, echt ganz schön schwierig war, Weber zu verteidigen. Also kommen wir sicherlich auch noch ein bisschen zu, aber einfach weil der so krass vielseitig war und ja auch schnell und ein gutes Handling hatte und so. Und da musstest du schon wirklich ein cleverer Verteidiger sein. Und Ori war zu dem Zeitpunkt ja wirklich auch nicht mehr unbedingt der Allerjüngste. Trotzdem hat er das schon überwiegend sehr, sehr gut gemacht. Und ja, dieser physische Aspekt, ich meine, ich glaube, das ist bei Shaq hatte ich in dem Fall auch so ein bisschen den Eindruck, dass ihn halt meistens irgendwie 3 Leute bearbeitet haben. Er dadurch dann, also entweder er hat halt selbst abgeschlossen und dann war das Ding drin, da gibt es halt keinen Rebound, oder er wurde halt so mit 3 Leuten weggedrängt, dass letztendlich dann jemand anders einfach nur den Rebound einsammeln musste. Also die Lakers hatten da jetzt ja nicht unbedingt, also sie hatten ja kein Defizit, sondern sie haben das Rebound-Duell ja trotzdem gewonnen und ich glaube, das liegt auch dann daran, auch wenn Shaq in dem Fall nicht so viele selbst eingesammelt hat, liegt es auch einfach daran, dass ja er die Aufmerksamkeit so gebunden hat. Und er hat halt auch nur 32 Minuten gespielt, also weil er
Das
diese
ist
ganze
richtig.
Zeit Foul-Probleme hatte.
Ja, absolut. Ich meine, und sein Gravitationsfeld war natürlich unfassbar. Also das hast du schon gemerkt. Beziehungsweise auch dann das gleichpolige Abstoßen der Magnete, wenn dann irgendwie alle an ihm abgeprallt sind und er dann eben doch seinen Dank durchdrücken konnte. Also war schon ganz cool. Ich meine, Weber auch eigentlich statistisch ein ziemlich gutes Ding gemacht. 29 Punkte, 13 Rebounds. 12 von 23 aus dem Feld. 5 von 9 Freiwürfe finde ich ganz so optimal, hast du ja schon gesagt, dass die Kings da, dass das auf jeden Fall ausbaufähig war, was sie da so gemacht haben. Türkoğlu eigentlich auch nicht, gar nicht übel gewesen, teilweise offensiver. Teilweise auch mal ganz kurz so Phasen gehabt, in denen er übernommen hat, mit 13 Punkten dann am Ende und 5 von 10 aus dem Feld. Und 2 von 2 Freiwürfen. 100%.
Das ist natürlich, ja, damit sticht er heraus. Er zusammen mit Doug Christie. Und
Genau.
Peja, gut, das waren die einzigen Punkte von Stojakovic, waren tatsächlich auch zwei Freiwürfe. Aber ja, also bei Weber ist, finde ich, also wenn man so die nackten Zahlen sieht, dann sieht das ziemlich überragend aus, sein Spiel. Und phasenweise war er auch überragend. Gerade so, ja, eigentlich in der ersten Halbzeit, auch im dritten Viertel teilweise noch. Aber so zum Ende hin wurde ihm, finde ich, schon auch einfach ein bisschen der Arsch gerettet. Also er hatte ein, zwei richtig, richtig große Plays auch noch. Also unter anderem das, wo er, glaube ich, Shaq sein 5. Foul angehängt hat, wo er halt richtig mit Power zum Korb gegangen ist und so.
Ja, genau,
Also er
ja.
hatte solche Aktionen drin, aber er hatte auch, das ist halt grundsätzlich so ein bisschen, ich glaube, wir kommen auf Weber wahrscheinlich eh noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen, aber was ihm dann manchmal so ein bisschen im Weg stand, war dieses, ja, so richtig übernehmen will ich nicht, aber ich werfe jetzt mal und dann, also im Zweifel irgendwie aus der Mitteldistanz, aber ohne dabei irgendwas zu forcieren. Und das ist halt, glaube ich, etwas, wo ich manchmal so ein bisschen passiv wäre jetzt ein bisschen hart gesagt, aber manchmal so hat er da so ein bisschen
Zögerlich
Ja, ein
vielleicht.
bisschen zögerlich, nicht so ganz den
Ja.
Willen ausgedrückt, das Spiel jetzt richtig zu übernehmen. Und also ich glaube, er konnte das. Wie gesagt, er hat es in dem Spiel auch teilweise hinbekommen, aber halt, er brauchte dann schon jemanden wie in dem Fall Bibby an seiner Seite. Im Idealfall wahrscheinlich jemand, der noch ein ganz kleines bisschen besser wäre als Bibby, der das Ding dann am Ende so ein bisschen für das Team entscheiden konnte.
Ja, aber es stimmt, es war tatsächlich, dann am Ende hatte man so das Gefühl, dass Bibby derjenige war, der so ein bisschen, also der bereitwilliger übernommen hat oder vielleicht noch ein bisschen mehr probiert hat oder sich ein bisschen mehr getraut hat irgendwie als Weber, fand ich auch. Und am Anfang, also klar, also Weber ist kurz, vielleicht können wir dann eigentlich schon auch direkt in den Rewatch reingehen irgendwie. Also Weber am Anfang, fand ich, war es noch, er hat ein paar Minuten gebraucht, um sich irgendwie so reinzuführen ins Spiel und war dann aber irgendwie relativ schnell da. Also, oder war dann relativ brachial. Ich glaube, 10 Punkte im ersten
Ja.
Viertel gemacht am Ende, ne? Irgendwie so um den Dreh. Und dabei haben sie am Anfang tatsächlich, fand ich es ganz interessant, dass sie ihn gar nicht so gefunden oder gar nicht so gesucht haben, sondern Divac immer mal wieder, ein Jumper hier, dann irgendwie ein schönes Ball-Movement mal gehabt, das irgendwie Doug Christie mit einem Behind-the-Back-Pass eingeleitet hat, natürlich Doug Christie. Da fand ich übrigens auch interessant, dass Christie am Anfang relativ aggressiv war. Also er hat, glaube ich, in Spiel 4 lief es bei ihm nicht so. War dann auch irgendwie relativ früh in der Halle, haben sie so eine Einblendung gehabt während des Spiels, dass er da irgendwie dann halt versucht hat, irgendwie so ein bisschen seinen Rhythmus zu finden und hat dann auch relativ viel attackiert. Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich habe Christie halt auch mal sehr als ja, den klassischen Defender, ich gehe im Gegenspieler brutal auf den Sack-Guy irgendwie abgespeichert gehabt. Aber da fand ich es ganz interessant, dass er so am Anfang versucht hat, auch offensiv so ein bisschen ja, das Kings-Spiel auch ins Rollen zu bringen, sozusagen, weil halt diese Geschichte mit zum Korb ziehen, Penetration und dann den Kickout-Pass und dann noch ein Pass, noch ein Pass, war ja schon relativ essentiell, was man im Spiel
Ja,
auch gesehen hat,
absolut.
fand ich.
Also das wird, finde ich, auch in dem Spiel relativ schnell deutlich, dass da halt der Ansatz ist, wir versuchen alle mit einzubeziehen. Also mit dieser Princeton-Offense, dass jeder Spieler irgendwie den Ball berührt, dass jetzt nicht unbedingt krass viel forciert wird und dass man halt einfach irgendwie versucht, so im Kollektiv in den Rhythmus zu kommen. Also den Eindruck hatte ich da schon auch. Und halt gerade bei Divac, dass er schon auch versuchen sollte, Shaq bisschen zu beschäftigen, damit der nicht einfach nur seinen Stiefel runterspielen kann, weil dann hast du im Zweifel keine Chance. Also Divac hatte ja schon ein, zwei Aktionen, wo er halt dann versucht hat, das so ein bisschen zu forcieren, das direkte Duell mit Shaq. Und dadurch, also er hat es ja auch dadurch geschafft, in Kombination mit Weber, dass sie ihm halt ganz früh schon irgendwie Foul Trouble angehängt haben, weil es ist ja schon so, wann immer Shaq auf dem Court war in dem Spiel, war es ja einfach deutlich. Also es war ja einfach dann, sie hatten ja eigentlich kein Mittel, außer ihn halt auf diese Art und Weise zu beschäftigen. Und das war, glaube ich, schon auch so ein bisschen der Gameplan, dass man das von Anfang an irgendwie versucht, ihn da halt defensiv zu beschäftigen und dazu zu zwingen, dass er vielleicht irgendwie ein, zwei Aktionen hat. Und da hast du auf der Gegenseite teilweise schon ganz schön anderen Ansatz gehabt, weil da, also ich glaube, es hat 6 oder 7 Minuten gedauert, dass der erste Laker, der nicht Shaq oder Kobe war, einen Punkt gemacht hat. Und insgesamt, also weiß man ja eh auch, das heißt zwar Triangle, wir beziehen alle mit ein, aber letztendlich war das da schon sehr viel, wir haben die besten Einzelspieler und die machen jetzt ihr Ding, finde ich.
Ja, der Fokus war definitiv ein anderer. Wobei ich aber schon fand, dass teilweise, A, fand ich, dass die Lakers versucht haben, also dass die anderen jetzt nicht zwingend dazu da waren, irgendwo um abzuschließen, aber dass sie auch phasenweise zumindest versucht haben, eben durchziehen zum Korb, so zumindest mal ein bisschen jemanden wegzuziehen von Shaq, um ihm dann so ein bisschen mehr Platz zu verschaffen oder zumindest die Defense ein bisschen in Bewegung zu bringen. Und auch teilweise, es gab auch so Phasen, in der Ball relativ gut lief, in denen die Kings Defense dann, fand ich, auch so ein bisschen aus dem Rhythmus kam und dann die Lakers offene Dreier hatten, die sie jetzt dann nicht zwingend getroffen haben. Aber zumindest haben sie sich teilweise rausgespielt. Aber es stimmt schon, also der Ansatz der Kings war wesentlich klarer darauf gelegt oder wesentlich klarer darauf ausgelegt, eben alle irgendwie einzubringen. Und bei den Lakers, ja gut, du hast ja Shaq und Kobe. Und ich meine, Shaq, du hast ja schon gesagt, er wurde bearbeitet, wie es ging, auch von mehreren, aber er hat es halt trotzdem einfach, also es prallt halt an ihm ab und dann stopft er halt das Ding durch. Hat Weber dann, glaube ich, auch noch einmal ordentlich
Ja.
abgeräumt im zweiten Viertel dann, genau. Und in der Phase hatten die Lakers dann aber, oder Anfang zweites Viertel hatten die Lakers dann, glaube ich, auch mal so eine Phase, wo sie kaum, oder war es Anfang
Das
drittes, wo
war
sie kaum
zweites
was
Viertel.
getroffen haben. Ja. Genau, also wo sie dann echt also weiß ich nicht, 4 Punkte in 6 Minuten oder so nur gemacht haben. War auch dann geschuldet, dass der Problematik geschuldet, dass Ende des ersten Viertels sowohl Shaq als auch Kobe schon zwei Fouls hatten. Beide dann saßen und sie dann, glaube ich, oder wirkte so ein bisschen so, vielleicht ein bisschen anders staggern mussten die Minuten, als sie es vielleicht geplant hatten am Anfang.
Ja, also letztendlich, das war ja in dem ganzen Spiel so, dass es wirklich auch relativ schnell ging und irgendwann, aber das ist halt erst in der zweiten Hälfte passiert, hat sich Phil Jackson halt auch irgendwann gesagt, okay, ich scheiß jetzt drauf und lass es drauf ankommen. Ich schaue jetzt mal, ob sie meinen Spielern, die schon, meinen Superstars, die schon vier Fouls haben, ob sie denen auch wirklich genauso schnell das fünfte Foul dann auch anhängen. Und es ist ja aufgegangen. Also sie durften dann beide erstmal eine ganze Weile draufbleiben. Kobe hat es ja auch geschafft ohne sein sechstes Foul. Bei Shaq kam es am Ende, aber sie hätten es ja fast über die Ziellinie geschafft. Und Shaq war halt einfach dann trotzdem weiter nicht zu bremsen. Also die Kings hatten in dem Fall schon echt... Es war schon sehr großer Vorteil. Also im ersten Viertel haben die Lakers offensiv ja fast perfekt gespielt, bis die beiden rausgingen. Und dann ist halt erst so ein kleiner Bruch reingekommen.
Ja, absolut. Hat man auch gemerkt. Also wie gesagt, also bis nur vier Punkte bis Mitte, zweites Viertel. Gleichzeitig, was sie defensiv ganz gut gemacht haben, fand ich, dass sie relativ viel Druck auf Bibby ausgeübt haben. Und Bibby so, also ja, er war jetzt nicht die perfekte zweite Option, aber er hat am Anfang schon Probleme gehabt, reinzukommen. Also, er hatte nicht den großen Impact, den er vielleicht sonst hätte haben können. Und das kam dann erst irgendwie so später im Laufe des Spiels, hat er sich dann so ein bisschen ja, selber auch irgendwo befreit. Aber da fand ich, haben die Lakers so auch defensiv so ein bisschen so eine kleine Richtung irgendwo vorgegeben. Und ja, Kobe hat dann so ein bisschen den Rhythmus verloren, fand ich zwischenzeitlich. Und es war halt wieder so ein klassisches. Irgendwo auch, wenn sich zwei Mannschaften auf relativ ähnlichem Niveau spät in den Playoffs treffen, also wo es halt, es gibt dann teilweise auch einfach Unzulänglichkeiten, weil man vielleicht ein bisschen was erzwingen will, weil der andere vielleicht auch dir einfach Optionen nimmt, die du eigentlich gewohnt bist zu nutzen, und dann geht es halt irgendwie so hin und her und du hast halt, es ging relativ eng in die Pause und waren, ja, also es ging hin und her, wie es immer so schön heißt, ne?
Ja, absolut. Also waren immer wieder einzelne Runs, weil, also ich glaube, das ist halt auf dem Niveau, da hast du dann einfach irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt manche Sachen, die kann der Gegner nicht wirklich verteidigen, manche Sachen kannst du selber wahrscheinlich nicht verteidigen, und dann ist es irgendwie so ein bisschen geben und nehmen und schauen, wer halt in den Rhythmus kommt. Und also am Ende war es dann ein Punkt Unterschied, und es hätte halt auch echt... Es hätte in beide Seiten wesentlich deutlicher sein können. Also wenn jetzt die Lakers Superstars ein bisschen weniger Fouls haben, dann haben wir vielleicht ein anderes Verhältnis. Also zum Beispiel auch Kobe hat ja in der Serie vorher relativ effektiv teilweise Bibby verteidigt und ihn halt am Ende von Spielen dann wirklich so ein bisschen rausgenommen. Das war aber in dem Fall nicht wirklich eine Option. Also zumindest nicht das dauerhaft zu machen, weil er halt dann seine fünf Fouls hatte.
Ja, vor allem spät dann eben am Ende.
Da, genau, das wäre halt da sonst das wäre halt da sonst der Plan gewesen. Wahrscheinlich. Und war so keine Option. Und dann kommt es halt letztendlich wirklich auf einzelne Aktionen an. Und deswegen, also, wie auch schon gesagt, deswegen ist es am Ende auch fast unglaublich, dass die Kings das gewonnen haben, weil sie so viele von diesen kleinen Aktionen, die am Ende oft entscheidend sein können, halt versemmelt haben. Also gerade in Form von Freiwürfen, wo sie halt schon wirklich eigentlich sich teilweise ein bisschen hätten absetzen können, das einfach immer wieder versäumt haben. Und eigentlich ist es, finde ich, so ein Spiel, selbst wenn man, also ich wusste vorher, wie es ausgeht, natürlich, und trotzdem, es fühlt sich, finde ich, bis ungefähr zwei oder eigentlich bis so eine Minute vor Schluss so an, als würden die Lakers das eher gewinnen. Also weil alles am Ende so ein bisschen ist, ja, da lässt der Herausforderer, lässt ganz viele Chancen liegen, so ein bisschen.
Ja, ja.
Und dass es dann am Ende nicht so kommt, das ist halt schon irgendwie überraschend, finde ich.
Definitiv, also ich habe zwischenzeitlich, weil ich hab dir ja geschrieben gehabt, lass mal das Spiel nehmen, weil das haben die Kings gewonnen. Ich habe zwischenzeitlich tatsächlich nochmal gecheckt, ob es das richtige Spiel ist, das ich da gerade gucke. Also kein Witz.
Ja.
Also es war wirklich komisch. Also gerade so am Ende. Also zwischenzeitlich, ich meine, die Kings haben sich ja zwischenzeitlich mal auf 10 Punkte abgesetzt.
Ja.
Und da hatte man dann so den Eindruck, okay, könnte gehen, aber dann hat sich Christie relativ schnell das vierte Foul abgeholt. Kobe ist immer wieder an die Linie gegangen. Dann kam Shaq, hat dann auch nochmal eine kurze Dominanzphase hingelegt. Und dann kam Slava Medvedenko und hat die Lakers mal wieder in Führung gebracht.
Ja.
Und Weber leistet sich danach einen Turnover. Auch nicht optimal. Und das war auch so eine Phase, in der ich dann auch so ein bisschen den Eindruck hatte, dass Weber Also A, hast du ja auch vorher gesagt, dass er vielleicht ein bisschen zögerlich war, vielleicht auch nicht so übernommen hat. Aber dann auch, ich fand, es wirkte dann auch so, als würde es so ein bisschen erzwingen, wenn er es dann übernimmt. Also so, ja, Dribblings, die irgendwie ein bisschen unkontrolliert wirkten. Einfach, es wirkte alles nicht so, es wirkte sehr viel improvisiert und wenig bedacht, hatte ich da bei ihm teilweise den Eindruck. Nicht immer, aber so in der Phase, irgendwie auch dann gegen Ende.
Ja,
Oder gegen Ende immer mehr.
also irgendwie jein, weil er hatte ein paar von diesen Aktionen, finde ich, wo er absolut das zielstrebig forciert hat, zum Korb zu gehen, irgendwie noch
Ja,
einen Foul zu
das auf
bekommen und
jeden
so.
Fall.
Und also hat er ja auch wirklich ein paar richtig massive Dinger hinbekommen. Aber er hatte auch diese Aktionen, die irgendwie, also wo ich dir dann komplett zustimme, die irgendwie so ein bisschen fahrig wirkten. Und ja, irgendwie bin ich ja jetzt wieder dran. Ich versuche jetzt mal Punkte zu machen, aber so richtig genau weiß ich auch nicht wie und so komplett dran glauben tue ich auch nicht. Also ich fand, das hielt sich so ein bisschen fast die Waage. Und im Idealfall
Ja.
hätte man es lieber gehabt, dass er halt irgendwie die ganze Zeit mit dieser Ernsthaftigkeit rangegangen wäre. Aber ja, irgendwie ist es halt
Das
so ein
stimmt.
bisschen das Weber-Problem, glaube ich, ne?
Ja, absolut. Und es ist natürlich auch so, die etwas negativeren Dinge fallen einem dann oder bleiben dann doch ein bisschen mehr hängen. Also, oder zumindest bei mir war es jetzt halt so. Aber nee, stimmt auf jeden Fall. Es gab so die Aktion, wie du vorher schon gesagt hast, dass er Shaq das Foul angehängt hat und da auch, also halt gute Aktionen drin hatte. Gleichzeitig sein sechstes Foul hat Bibby Shaq angehängt und danach auch nochmal von der Linie ausgeglichen. Halle steht Kopf, to alles total geil. Shaq raus, nächster Angriff, da Christie auch
Ja,
raus. Halle wieder ein bisschen leiser.
das war schnell, ja.
Ja. Und ich fand auch, was ich interessant fand, also man hat es ja dann, also, oder was heißt interessant, aber du hast halt die Kings, sie haben, man hat den Ansatz klar gesehen, fand ich. Sie haben es aber, die Lakers haben es gut verhindert oder vielleicht auch die Situation teilweise, dass sie es wirklich immer so perfekt aufziehen konnten. Trotzdem haben sie am Ende immer wieder versucht, das Tempo hochzuhalten. Also nach Rebound, auch nach Einwurf unterm Korb haben sie immer wieder versucht, den Ball schnell nach vorne zu bringen, die Defense irgendwie auf dem falschen Fuß zu erwischen und schnell irgendwas, also nicht unbedingt zu forcieren oder zu erzwingen, aber halt einfach das Spiel schnell zu machen. Hat bedingt funktioniert. Es gab dann auch in der Phase, irgendwie fand ich, waren die Lakers am Brett ganz gut. Samaki Walker dann auf einmal noch einen großen Auftritt gehabt, zwei wichtige Rebounds und zwei Freiwürfe, waren die Lakers auf einmal mit drei vorne, 91-88. Und das war dann schon die Phase, in der Bibby eigentlich ja übernommen hat, mehr oder weniger für die Kings. Also danach Foul gezogen, zwei Freiwürfe gemacht, 91-90, dann Kobe, in dem Fall ja, also nicht allein auf dem Feld, aber ohne Shaq, wird geblockt von
Es fühlte sich
Divac.
ein bisschen so an, als wäre er alleine auf dem Feld, weil Kobe zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich versucht hat, sehr viel in die eigene Hand zu nehmen. Also was ja auch seine
Ja,
Rolle
auf
war
jeden Fall.
natürlich, aber.
Ja, was auch teilweise funktioniert hat, fand ich. Also ich fand, er hatte schon, also klar, es wirkt dann bei Kobe ein bisschen erzwungen und die langen Zweier gehen natürlich auch manchmal in die Richtung, dass sie halt dann eben schnell in and out sind oder doch nicht so fallen. Aber ich fand schon, dass Kobe eigentlich, also ich fand nicht, dass er ein schlechtes Spiel gemacht
Nee,
hat.
fand ich auch nicht. Es war halt ein bisschen ineffizient. Also auch da im vierten
Ja.
Viertel war 3 von 11. Das ist jetzt nicht berühmt. Vor allem auch kein Assist ist nicht so gut, aber es war dann zu dem Zeitpunkt einfach auch ein bisschen schwer. Und tatsächlich er hatte dann ja, nachdem Bibby seinen Wurf zur Führung getroffen hat, kurz vor Schluss, hatte Kobe ja noch einen. Und das ist halt einer, den hat er in seiner Karriere auch wahrscheinlich 200 Mal getroffen. Und dann ist es halt ein ganz anderes Ding. Also es war ja nochmal ein guter Look. Und also,
Absolut.
das ist halt dann am Ende, wenn er den trifft, dann ist er der große Held. Und das ist eins der weiteren Kobe-Heldentatenspiele, weil nachdem Shaq raus war, hat er es dann alleine doch mal gerettet, auch wenn Rick Fox auch ein gutes viertes Viertel gespielt hat. Und so ist es halt, ja, war ganz gut, aber war halt, am Ende hat es nicht ganz gereicht, so letztendlich. Also so nah ist es halt auch oft beieinander.
Das ist genau der Punkt, denke ich. Also wie in der Bewertung, also wie man dann immer denkt, so, oh, ja, Kobe braucht, also in dem Fall quasi Kobe braucht Shaq, ohne Shaq konnte er nicht gewinnen. Oder Kobe braucht Shaq nicht, also in Anführungszeichen natürlich, und führt die Lakers allein zum Auswärtssieg. Also war wirklich knapp. Und ich meine, da hat auch, also vor dem Wurf von Bibby zum Beispiel, der Weber auch noch fast einen Turnover fabriziert, glaube
Ja.
ich. Und dann Glück gehabt, dass Ori den Ball dann ins Aus gekickt hat und waren dann irgendwie noch, ich weiß gar nicht, 12 Sekunden zu spielen und dann eben Inbound und Weber dann aber einen guten Block gestellt für Bibby, der den Wurf eiskalt trifft, dann eben 8 Sekunden noch Zeit für die Lakers, Kobe auf den Ring,
Wenn das Spiel
aus.
verpfiffen gewesen wäre, übrigens, dann hätten sie Weber für den Block vielleicht einen Foul angehängt, weil das war schon ein ziemlich massiver Block, den er da gestellt hat. Aber ich
Aber es
fand
war auch Derek Fisher.
eben, es war Derek Fisher. Und auch ganz witzig, danach, also hast du von der Übertragung dann auch das kurze Interview danach gesehen mit Weber? Weil da meinte er, yeah, I know, he's a good flopper. They're a great flopping team, so I knew something would happen. Irgendwie. Fand ich auch ganz witzig.
Ja, auf jeden Fall. Also die kleine Giftpfeile in die andere
Ja.
Richtung. Aber ich fand auch ganz geil, dass er gesagt hat, weil ja, ich meine, er stand natürlich, also ich fand es interessant, in dem Interview, er stand so ein bisschen im Zentrum, weil ja er der Superstar sozusagen, und weil er aber auch gesagt hat, ja, hier, er hat den guten Block gestellt, wo er dann gesagt hat, ja gut, ich habe den Block gestellt, aber den Großteil hat Mike schon gemacht, ne? So.
Ja, den schwierigeren Job. Auch wenn, man muss schon
Ja.
sagen, für die Situation ist das ein unfassbar freier Wurf, den er da bekommen hat, Bibi.
Absolut,
Also
absolut.
guter Block hin oder her. Ist schon
Ja.
auch nicht so richtig genial verteidigt gewesen in dem Fall.
Nicht perfekt gemacht, nicht perfekt gemacht. Aber den dann trotzdem, also trotzdem musst du ihn halt dann erstmal so wunderbar butterweich Swish treffen, wie es Bibi
Ja.
gemacht hat.
Dann übrigens auch noch
So.
einer meiner Favorite Subplots am Ende, was ich auch vollkommen vergessen hatte und was eigentlich auch auf der ganzen Welt vergessen sein sollte. Für die letzten Sekunden wurde, also für den letzten Angriff der Lakers, wurde dann Stojakovic aus defensiven Gründen eingewechselt. Zum einzigen Mal wahrscheinlich in seiner
Natürlich.
Karriere. Also
Ja.
da musste ich tatsächlich ein bisschen lachen, wo sie meinte, ja, Stojakovic comes back into the game for size purposes. Oder irgendwie, also
Ja,
ich
Länge.
glaube, er stand dann auch irgendwie nur vor Fischer oder so, aber andererseits, man weiß bei Fischer, dass der auch ein paar heftige Dinger getroffen hat in seiner Karriere. Deswegen, klar, stellst du Stojakovic dahin. Logisch.
Genau. Das ergibt nur Sinn. Und ja, hat er funktioniert, mehr oder weniger zumindest. Also es ist zumindest nicht schief gegangen, sagen wir es
Hat
mal
auch den
so.
defensiven Rebound dann tatsächlich bekommen nach Kobis
Eben.
Fehlwurf. Also
Ja.
ein
Ja.
genialer Schachzug von Rick Adelman auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Ja, was haben wir vergessen? Ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz vergessen, aber ich hatte es nicht mehr ganz. Also es wurde mir sehr schnell wieder intensiv in Erinnerung gerufen, dass die Kings nicht nur ein ziemlich geiles Team waren, sondern auch die Halle ziemlich geil war. Also es war
Absolut.
ordentlich was los.
Ja. Also, das hat man, finde ich, auch relativ häufig, wenn man so alte Spiele guckt, dass man sich so dran erinnert, ja, zu dem Zeitpunkt war das Team geil und da waren dann auch einfach die Fans richtig dabei. Also, das hatten wir mit Utah ja neulich auch, als wir uns da alte Spiele angeguckt
Stimmt,
haben.
ja.
Und hier war es dann die Arco Arena, die einfach richtig krass laut war, richtig heftige Stimmung. Also,
Ja.
das haben ja auch die Announcer dann immer wieder gesagt, dass sie sich irgendwie selbst kaum verstehen können und dass die Spieler halt auch einen Pfiff einfach nicht hören teilweise und dann einfach weiterspielen, weil es
Genau.
ohrenbetäubend ist. Das fand ich schon auch ziemlich krass. Also das nochmal so zu sehen, weil das ist halt absolut nicht das, was man mit Sacramento über die letzten mittlerweile Jahrzehnte verbindet.
Das stimmt, gell? In Utah ist es halt irgendwie konstant geblieben, dass die Fans also auch heute immer noch laut sind.
Ja.
Aber da, ja, Sacramento irgendwie, ja, hat man es. Ja, vielleicht, es gab natürlich auch wenige Anlässe so in den letzten Jahren
Ja.
oder
Und
weniger
jetzt ist es
zumindest,
natürlich auch eine ganz
aber
andere Halle. Also die Arco Arena war ja irgendwie, also so ein bisschen wie Oracle, eigentlich so ein bisschen ein sehr enges Drecksloch, wie manche NBA-Writer aus den USA es nennen. Und jetzt haben die Kings ja, also wohl mit die modernste Halle überhaupt in der Liga, die auch erst seit ein paar Jahren existiert. Da ist es, glaube ich, dann halt von der Stimmung auch eh ganz anders. Also da wird es, glaube ich, also je größer und gemütlicher so ein Ding dann wird, je luxuriöser das wird, desto schwieriger wird es ja eigentlich dann auch so eine krasse Stimmung zu erzeugen. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass
definitiv.
das Produkt, also die Mannschaft selbst es in den letzten Jahren auch nicht gerechtfertigt hat. Natürlich. Also sie haben ja diese Höhen, die Kings da erreicht haben, haben sie ja seitdem überhaupt nicht mehr erreicht.
Nee, und ich meine, wenn jeder so entspannt sitzt, dass jeder dritte Fan irgendwie so leicht wegdämmert während so eines Spiels, dann, ne, dann kannst du nicht laut werden. Aber und die Ark, war, wo, hieß die Arco Arena nicht zwischenzeitlich auch Sleep Train Arena oder so?
Ja, ich glaube schon.
Ja, also fördert jetzt auch nicht gerade die Lautstärke,
Das
der
ist
Name.
richtig.
Also von daher
Ein berechtigter Einwand, ja.
kann man das nachvollziehen. Hast du noch irgendwas, was dir so wie Schuppen vor den Augen gefallen ist, als du das Spiel gesehen
Also ich
hast?
hatte tatsächlich vergessen, dass zu dem Zeitpunkt Mitch Richmond bei den Lakers war. Und vor allem auch, dass er dann eingewechselt wurde. Also ich hatte das schon noch irgendwie abgespeichert, dass der da nochmal am Ende seiner Karriere einen Ring geholt hat, zu dem er selbst jetzt nicht mehr irre viel beigetragen hat. Aber ich hatte vergessen, dass das da war und dass er dann vor allem auch gegen sein Ex-Team irgendwie zumindest mal kurz eingesetzt wurde. Ansonsten, also diese Lebensmittelvergiftung-Geschichte von Kobe hatte ich halt vollkommen vergessen. Und dass Stojakovic genau in dem Spiel zurückgekehrt war, hatte ich jetzt vorher auch nicht auf dem Schirm. Ich wusste noch, dass das in der Serie irgendwie war, aber also wusste nicht mehr, dass es Spiel 5 war. Aber ansonsten ist es das, glaube
Ich
ich. Bei dir?
hatte noch Scott Pollard, den hatte ich nicht mehr. Also
Den,
dass er wirklich
auf den komme ich auch noch zu sprechen.
dass er so ein Rodman Light war, so ein bisschen auch.
Ja, der hat sich auch
Also,
ziemlich lange gehalten in der Liga, weil irgendwie das, was er
ja.
gemacht hat, hat er halt dann doch schon gut gemacht.
Genau. Hustle Plays, genervt, leicht verrückt gewesen. Den hatte ich irgendwie, also es hat nicht lange gedauert, aber den hatte ich auch nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Und sonst, ja, haben wir auch schon gesagt, Auris Physis in der Defense hatte ich auch nicht mehr ganz so präsent irgendwo.
Und damals als Rookie bei den Kings auf der Bank, allerdings leider nicht eingesetzt. Das hätte das alles noch unterhaltsamer gemacht. Gerald Wallace
Ja,
mit
stimmt.
seinen 19 Jahren. Hätten sie vielleicht in der letzten Sekunde nochmal als Defensivspezialisten statt Peja bringen können.
Ja, Peer hat einen super Job gemacht. Also,
Großartig, großartig.
ja,
Ein
naja.
Defensivspezialist sondergleichen.
So ist es, so ist es. Ja, Mythbusting, du hast es ja vorher schon angedeutet,
Genau, also
dass
die
du.
große, also der Mythos oder vielleicht besser der Ruf dieser Serie ist ja letztendlich, dass die Lakers unter anderem, also vielleicht jetzt nicht zu 100%, aber zu einem nicht ganz unwesentlichen Teil dank einseitigen Pfiffen der Refs diese Serie gewonnen haben. Also von Spiel 7 gibt es, glaube ich, ganze Highlight-Zusammenschnitte, wo irgendwie strittige Szenen halt sehr eindeutig oder einseitig besser gesagt ausgelegt wurden. Das will ich auch alles gar nicht bestreiten. Was ich allerdings bestreiten würde, ist, dass es im Lauf der Serie die ganze Zeit so war, weil in dem Spiel hatte ich eher den gegenteiligen Eindruck. Also wenn es irgendwie eine Agenda gab, was ich nicht unbedingt glaube, sondern ich glaube, es wurde in dem Fall dann vielleicht einfach nicht so gut gepfiffen und in anderen Fällen auch.
Soll auch vorkommen.
An alle Verschwörungstheoretiker, das ist auch immer wichtig, aber aus dem Spiel könnte man halt auch eine kleine Compilation machen mit strittigen Szenen, die in dem Fall fast alle pro Kings ausgelegt wurden, fand ich. Und,
Okay.
oder, aber, also wie gesagt, ich würde das auch gar nicht so drastisch machen, ich würde jetzt auch so ein Tape nicht zusammenstellen, aber ich fand, in dem Spiel oder nach dem Spiel hätten die Lakers hätten sie legitim sich darüber aufregen können, wie gepfiffen wurde, und die Kings nicht. Und das ist halt so ein, also hatte ich auch ehrlich gesagt vergessen, dass das in der Form während der Serie halt auch stattgefunden hat, weil ich habe das auch immer so im Kopf gehabt, ja, die Lakers sollten das halt schon irgendwie machen und wurden da so ein bisschen bevorteilt. Und in dem Spiel fand ich es halt nicht. Also gibt aber, also dass das damals schon ein Thema war, bekommt man auch während dem Broadcast schon mit, weil Bill Walton auch wieder dabei, einer meiner Favoriten natürlich. Bei einer Szene, wo Kobe einen Ellbogen schwingt, also während er halt den Ball so oben hält und dabei den Ellbogen schwingt ins Gesicht von Doug Christie, sagt halt Walton, in Game One, that's a foul on Christie. Und das heißt, das war denen damals schon irgendwie bewusst, aber ich finde, in dem Spiel geht's, wenn es eine Tendenz gibt, geht es da eher in die andere Richtung. Und ich würde sagen, dass sie dieses Spiel wahrscheinlich nicht ohne diesen subtilen Vorteil gewinnen.
Also mir ist nichts negativ aufgefallen. Also sagen wir mal so, mir ist weniger negativ vielleicht aufgefallen in dem Spiel als dir. Glaube ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig. Mir ist es nicht so wahnsinnig strittiges hängen geblieben. Keine Ahnung, es ist natürlich aber ich bin da schon bei dir. Ich habe jetzt auch in die andere Richtung. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass die Kings irgendwie benachteiligt waren oder irgendwie die ganze Zeit irgendwie so ein Uphill-Battle irgendwie bestreiten mussten und am Ende dann halt doch noch gewonnen haben. Also fand ich jetzt in dem Spiel auch überhaupt nicht. Ich glaube, es gab mal einige strittige Szenen mit Divac, dem ihm Foul angehängt wurde, oder was heißt angehängt, wenn er Pfiff bekommen hat. Da glaube ich, Walton gesagt hat, das ist kein Foul, aber da hast du ja auch schon gesagt, also ist vielleicht auch man ist da ja auch so ein bisschen, es gibt ja vorher auch schon so eine Tendenz, also wenn man denkt, also fallen solche Dinge irgendwie mehr auf. Aber nee, also in dem Spiel fand ich aber definitiv auch, dass sich da die Kings nicht beschweren konnten. Also gut, sie haben sie auch gewonnen, also dann beschwerst du dich hinterher sowieso nicht.
Ja.
Aber ja, also ist halt die Frage dann, keine Ahnung, es ist ja sowieso mal schwierig, sowas zu sagen, was da jetzt, ob es da jetzt wirklich eine Agenda gibt. Klar, Spiel 7.
Ja, was ich halt im Lauf des Spiels auch irgendwie krass fand, war, dass die Refs so gefühlt im Lauf des dritten Viertels ihre Linien ein bisschen verändert haben. Weil vorher fand ich halt viele Pfiffe relativ kleinlich, was auch dazu geführt hat, dass halt dann zwei Superstars und Doug Christie in Foul Trouble waren. Und auf einmal, also vielleicht auch dadurch bedingt, dass Jackson dann entschieden hat, okay, die beiden haben jetzt vier Fouls, ich lasse sie trotzdem weiterspielen. Irgendwie hat sich die Linie dadurch verändert. Also ich hatte dann das Gefühl, okay, auf einmal ist dann mehr Kontakt erlaubt. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass da irgendwelche krassen Fouls waren und die dann einfach ignoriert wurden, sondern eher, dass halt diese Linie sich so ein bisschen verschoben hatte. Hattest du den Eindruck auch?
Halb. Also ich muss sagen, ich achte auch nicht immer so 100% auf die Refs, beziehungsweise bei mir ist es dann schon so, dass mir dann teilweise eher so die ganz offensichtlichen Dinge auffallen. Von daher kann ich mir da, glaube ich, gar kein so extremes Urteil
Das ist aber
erlauben.
nicht extrem. Das ist ja eine Frage nach der
Nee, nee,
Tendenz.
nicht, nee, nicht, nicht im Sinne, nee, nicht im Sinne von, nee, nicht im Sinne von extrem, sondern ich kann mir da gar kein Urteil erlauben. So, in dem Fall. Also mir fallen halt so Sachen auf, wie zum Beispiel dieses Foul von Divac. Da sage ich, okay, fragwürdig oder so. Aber ob es jetzt die Linie, keine Ahnung, da kann ich jetzt nicht 100% was dazu sagen.
Na gut, ich habe halt irgendwie gerade aus dem Grund, weil halt diese Serie ja immer diesen Ruf
Ja,
hat, habe ich halt
klar.
versucht, ein bisschen mehr drauf zu achten. Normalerweise ist das jetzt auch nicht unbedingt mein Lieblingsthema, darauf zu schauen, wer wird wie verpfiffen, muss ich schon sagen. Also
Ja.
es ist ja auch
Was ja immer der Fall
irgendwie,
ist.
ist ja auch irgendwie müßig, weil letztendlich ist ja passiert, aber in dem Spiel habe ich ein bisschen mehr einfach drauf geachtet, weil ich glaube, weil ich das halt irgendwie so automatisch so ein bisschen damit verbinde.
Nee, auf jeden Fall. Es gehört ja auch zu der Serie dazu, also zu der Geschichte rund um die Serie. Ich glaube, ich habe in dem Spiel auch selber dann vielleicht gar nicht so drauf geachtet, weil ich ja wusste, auch wenn ich zwischendrin dran gezweifelt habe, dass die Kings gewonnen haben. Und dann dachte ich mir so, ja, passt eh irgendwie. So habe ich es dann so ein bisschen hinten
Ja,
runter. Aber
aber
ja.
nochmal so, um auf das Thema Mythen zurückzukommen,
Ja.
das, also wenn wir sagen, der Mythos ist, die Kings haben diese Serie verloren, weil es eine Verschwörung gegen sie gab. Ich würde sagen, also ob es die nun gab oder nicht, sie hatten auch relativ viel sportliche Gründe letztendlich, oder vielleicht in dem Fall so Mentalitätsgründe, wenn man das so ausdrücken möchte, die ebenfalls dazu geführt haben. Und ironischerweise kommen die, finde ich, auch in diesem Spiel, was sie ja gewonnen haben, ziemlich klar zum Tragen. Also so eine gewisse fehlende Kaltschnäuzigkeit. Eigentlich auch nicht unbedingt die allergrößte defensive Qualität, muss ich sagen. Also sie haben es in dem Spiel, finde ich, nicht schlecht gemacht. Aber wenn man so auf den Kader guckt, der einzige richtig gute Verteidiger, den sie haben, ist Doug Christie.
Ja, genau. Und sonst wurde
Und sonst
viel.
haben sie halt ein paar solide und haben halt eine solide Team-Defense gehabt und so. Aber also die
Und viel Länge
krassen,
natürlich.
ja. Die Länge von P, halt,
Ja.
natürlich. Und die Schnelligkeit von Çaykur Rouaçu, wenn wir schon dabei
Ge
sind, ne?
genau, genau.
Aber an sich, okay, Bobby Jackson ist auch noch ein guter Verteidiger, aber so.
Ja.
Ansonsten, ich glaube, da hatten sie schon ein bisschen Defizite und halt, wie gesagt, so Thema Kaltschnäuzigkeit. Das ist irgendwie, also wie oft sie dann auch ein Momentum so ein bisschen hergegeben haben, weil sie das dann zum Beispiel, wenn Weber beim Wurf gefoult wurde und den getroffen hat, dass er das dann nicht schafft, daraus ein End-One zu machen, sondern den Freiwurf liegen lässt und solche Geschichten. Da hattest du halt wirklich reihenweise Szenen von. Und letztendlich wird das, glaube ich, in der Serie mindestens genauso einen großen Einfluss gehabt haben, wenn nicht größer als jetzt irgendwelche Schiedsrichterleistungen.
Ja, sie waren halt natürlich kein perfektes Team. Also stimmt schon. Ich meine, es hat ja auch diese Frage der Kaltschnäuzigkeit, das hat ja auch irgendwie Weber so Zeit seiner Karriere irgendwo verfolgt. Und ja, ich meine, es gibt da, also es ist ja auch ganz normal, dass da nicht jeder irgendwie auf so eine Situation mit irgendwie einer Eiseskälte reagiert und einfach weitermacht und dann irgendwie auch mit dem Bewusstsein irgendwie rangeht, zu sagen, ich mache das jetzt, mir ist das jetzt wurscht und wenn der nicht fällt, dann fällt halt der nächste. Sondern es gibt natürlich auch Leute, für die ist es in der Situation ein bisschen schwieriger. Und Weber war scheinbar oder sah teilweise so aus, ihm fiel es halt ein bisschen schwieriger, da irgendwie das komplett abzustreifen. Und ja, gleichzeitig gab es halt diese, also es war halt ein Mix wahrscheinlich. Also das ist ja sowieso irgendwie so eine 7-Spiele-Serie, den Ausgang dann irgendwo auf ein Faktum zu reduzieren, funktioniert ja sowieso irgendwo nicht. Also ich meine, es ist natürlich, Refs macht es zu sagen, es gab eine Verschwörung oder es gab einfach miese Calls, macht es natürlich einfach und es ist irgendwie schön plakativ. Aber wie du sagst, also ich meine, da gab es natürlich auch noch ganz andere Sachen. Die Lakers haben auch nicht perfekt gespielt, aber die Kings hatten ihre Schwächen, so geil sie als Team waren. Und das hat auch dazu beigetragen, dass sie diese Serie nicht gewonnen haben. Wie gesagt, auch Spiel 4, dass da halt die Lakers eben kurz vor Schluss zwei hinten sind und zwei Offensiv-Rebounds holen und Ori dann einen Dreier trifft. Ist, ja, gehört auch dazu, aber ist halt auch irgendwie Teil des Ganzen. Aber du hast auf jeden Fall recht, also da irgendwie das dann zu reduzieren zu wollen, ist ein bisschen wenig irgendwo.
Ja, vielleicht ist es am Ende so, wenn die Kings Robert Horry gewonnen hätten, gehabt hätten, dann hätten sie die Serie wahrscheinlich gewonnen, weil sie Robert Horry gehabt hätten und der letztendlich die menschgewordene Victory Cigar halt einfach ist. Nicht im Sinne von, er kommt erst am Ende, sondern er ist immer auf der Seite der Gewinner quasi.
Ja. Oder wenn Robert Horry gar nicht dabei gewesen wäre, dann hätte sie es vielleicht auch gewonnen.
Ja, aber dann hätte, also das funktioniert ja nicht, dann hätte keins von beiden Teams den Titel holen können. Also, zu dem Zeitpunkt musste er dabei sein.
Stimmt. Ja, dann lag es wie immer an Robert Horry. Ja. Das stimmt. Noch so ein kleiner Mythos, den ich noch habe, ist diese Kobe-Sidekick-Shaq-Geschichte. Also ich fand in dem Spiel schon, es war nicht das effizienteste Spiel von Kobe, aber ich fand, er hat bereitwillig übernommen, als Shaq draußen war. Er hat teilweise, finde ich, auch beeindruckend übernommen, als Shaq draußen war. Hat im letzten Viertel, glaube ich, 8 Punkte gemacht. Dazu Stil gegen Weber. Also es war nicht perfekt, aber da immer so dieses ihn dann so zum, also man ist natürlich auch eine extreme Sicht der Dinge, aber Kobe war schon vom Niveau her auch in der Phase schon sehr, 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 sehr hoch. Und da diesen Sidekick-Stempel, finde ich, verdient er definitiv nicht mehr, zumal man ja sehen muss, dass dieses Team ja auch so aufgestellt war. Das ist ja auch immer so ein bisschen Ding. Also Shaq war, also glaube ich, aufgrund seiner Dominanz schon, auch trotz Triangle, halt eher der Fixpunkt. Und wenn dann das Team war schon so aufgestellt, dass dann vielleicht Kobe es etwas, in Anführungszeichen, schwerer hat, sein Ding durchzuziehen. Vielleicht ein bisschen weniger Räume hat, 3 Zentimeter hier, 3 Zentimeter da, was ja schon entscheidend sein kann bei so einem Wurf. Und dann, deswegen finde ich irgendwie, das Spiel hat mir eigentlich, wie du vorher auch gesagt hast, also ich meine, geht der Wurf rein, hat das auch ohne Shaq gewonnen. Ging er nicht rein, ja gut, Kobe braucht Shaq, so ungefähr. Also es ist so, ja, fand ich so, für mich war es nochmal so ein Beleg dafür oder ein Indiz dafür, dass dieses Kleinmachen von Kobe während diese ersten 3 Titel nicht gerechtfertigt ist. Also nicht, dass er sie ohne Shaq gewonnen hätte, aber Shaq hätte sie, denke ich, ziemlich sicher ohne Kobe auch nicht gewonnen.
Ja, das denke ich auch. Also deswegen, ich meine, für mich ist es ja schon so, dass ich sage, zu dem Zeitpunkt ist das Verhältnis schon noch einigermaßen klar verteilt, weil Shaq einfach der beste Spieler der Liga ist. Das ist so, aber Kobe ist halt auch in der Top 3 oder in der Top 5 von mir aus. Aber da gibt es halt noch Duncan und zu dem Zeitpunkt vielleicht Iverson und dann gibt es da auch Kobe. Und Kobe ist wahrscheinlich besser als Iverson, weil er ein viel besserer Verteidiger ist. Und dann hast du halt irgendwie deine Top 3. Und ich finde, man macht ihn nicht klein, wenn man sagt, Shaq ist nochmal einen ganz kleinen Ticken wichtiger. Deswegen gewinnt er die Finals-MVP-Awards auch zu Recht zu der Zeit.
Ja.
Aber also natürlich hat Kobe einen massiven Anteil daran. Und auch gerade, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ist seine Defensive halt auch einfach total wichtig. Und das ist, glaube ich, etwas, was da auch oft ein bisschen untergeht. Aber gerade am Ende von Spielen, wenn es jetzt irgendwie gegen dominante Guards, Flügelspieler auf der anderen Seite ging, da hat Kobe halt regelmäßig diese Aufgaben übernommen und hat es halt auch oft gut gemacht. Also das ist schon auch ein ganz entscheidender Teil, glaube ich, dieser Titel gewesen, die sie da geholt haben.
Genau, und ich meine, also natürlich machst du ihn nicht klein, weil wenn du sagst, Shaq war der bessere oder der noch wichtigere Spieler, weil Shaq einfach extrem gut war, aber wie gesagt, so dieses Sidekick-Label ist dann einfach, also damit schrumpft er unverhältnismäßig zusammen.
Ja, also sagen wir mal, die Kräfteverhältnisse sind nicht so eindeutig verteilt, wie sie das zum Beispiel bei Jordan und Pippen waren, wo halt einfach immer ganz klar war, der eine ist A1 und der andere ist auch toll, aber nicht ganz auf diesem Level.
Ja. So, sondern und kurz danach kommt Steve Kerr.
Stimmt. Und manchmal auch noch ganz bisschen Toni Kukoc, aber nur manchmal.
Ja, genau. Aber eher selten. Ja. Ja. Hast du sonst noch einen Mythos?
Nee, das war's in Sachen Mythen.
Dann, was ist am besten gealtert?
Flopping von Vlade Divac.
Stark, ja.
Ganz grundsätzlich stark. Die Kings waren ja in der Hinsicht ein bisschen Vorreiter, dass sie sehr, sehr viele Europäer im Team hatten. Und die haben da natürlich ein bisschen was etabliert, sozusagen. also auch mit Hedo und so. Aber damit es nicht zu negativ klingt, ich finde, Vladis Spiel grundsätzlich ist gut gealtert. Also er ist zu dem Zeitpunkt schon 34 Jahre alt, ist aber, finde ich, offensiv einfach wirklich ein echter Faktor mit dem, was er macht. Also gerade sein Passen aus dem Post heraus ist richtig stark. Hat er einen guten Wurf aus der Mitteldistanz zumindest, hat auch wirklich sehr ordentliche Moves im Post. Hat auch das ja teilweise dann wirklich geschafft, Shaq zu beschäftigen. Ich glaube, im Jahr davor ist Divac zum einzigen Mal in seiner Karriere All-Star geworden, obwohl er da auch irgendwie nur 12 Punkte im Schnitt oder sowas aufgelegt hat. Aber das spricht einerseits ein bisschen dafür, dass zu dem Zeitpunkt jetzt die Center-Dichte nicht ganz so massiv war im Westen nach Shaq, aber andererseits auch dafür, dass Divac einfach wirklich ja seiner Zeit ein bisschen voraus war, fand ich. Und das ist irgendwie in dem Spiel nochmal ganz schön zu sehen. Also weil das einfach, also gerade diese zwei exzellenten Passer auf den großen Positionen ja so ein bisschen das waren, was sie zu dem Zeitpunkt ausgemacht hat, die Kings. Also mit Weber und Divac und das ist, finde ich, sehr gut gealtert. Also dieses, wir haben große Jungs, die eigentlich alles können.
Ja. Zumal er ja dann auch noch, also er war natürlich nicht mehr der Schnellste mit 34. Aber er hat zumindest, er konnte noch ins Dribbling gehen und hat so, glaube ich, relativ früh Shaq einen Foul angehängt. Kobe dann auch spät nochmal einen Foul angehängt. Also so allein, wie du sagst, hat dieses All-Around-Game, passen, werfen und dann vielleicht auch nochmal kurz einen Ball auf den Boden bringen und dann nicht sofort irgendwie sich auf den eigenen Fuß dribbeln. Das war, fand ich auch, also das Spiel ist extrem gut gealtert von ihm. Also ich finde, man schaut, also ich mag ja die kleineren Spiele lieber, aber Divac habe ich echt immer ganz gern zugeschaut. Einfach weil es so eine gewisse, ja, doch eine gewisse Eleganz für mich irgendwie immer drin hatte.
Ja, und natürlich dazu diese Raucherromantik.
Ja. Ja.
Weil wenn der das schaffen kann, dann kann ich jetzt auch noch eine anzünden.
Genau. Fand ich auch sehr schön. Hat Mut gemacht,
Ja,
irgendwo.
ich denke auch, so eine Art Spirit Animal fand ich auch. Aber also
Absolut.
grundsätzlich irgendwie bei den Kings dieser Ansatz, dass viele Spieler viel können, das ist einfach auch sehr, sehr gut gealtert. Also man kann dafür argumentieren, okay, Pollard ist ein bisschen spezieller Fall, aber ansonsten haben sie eigentlich kaum Spezialisten im Team. Also man kann noch Stojakovic sagen, aber der ist dann auch gleich der beste Shooter der Liga, wenn er fit ist. Also da ist es okay, einen Spezialisten zu haben, aber sonst haben sie halt eigentlich auf fast allen Positionen Leute, die halt wirklich viel können. Also
Ja.
fast jeder, oder also zumindest in der Starting Five kann eigentlich jeder den Ball bringen und hat ein gutes Handling,
Den
also
Ball
auch ein
bringen.
Ball bringen. Auch ein Hedo zum Beispiel ist darin ja wirklich gut. Hedos Spiel ist, finde ich, grundsätzlich gut gealtert. Also seine Karriere nicht, wegen dem so Doping-Geschichten und ist mittlerweile, glaube ich, auch ein leichter Wirrkopf geworden, aber
Ja, man hört da Dinge, ja.
genau, aber so als Spieler und vor allem als Spielertyp ist es eigentlich schon sehr, sehr gut gealtert, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also eine sehr, sehr vielseitige Offense gezeigt und dann defensiv zumindest so Länge auch, ja, auch wichtig.
Gute alte Länge. Und er hat die Leute geblendet mit seinen Frosted Chips. Da.
Ja, das wäre jetzt bei mir
Ja,
am
schlecht. Ja,
schlechtesten
das ist doch auch
gealtert.
mein erster Punkt. Können wir dann nochmal thematisieren?
Kommen wir dann noch, gehen wir noch genauer drauf ein, auf jeden Fall. Ja, genau. Ich finde allgemein, der Kings Basketball ist einfach extrem gut gealtert, da der frühen 2000er.
Ja.
War das wahrscheinlich eins der Teams, also auch wenn es. Wenn wir mittlerweile das vielleicht noch mehr auf die Spitze getrieben haben, den Ansatz, oder der Ansatz mittlerweile mehr auf die Spitze getrieben wird, ist es trotzdem noch eins der Teams, das aufgrund seiner Zusammensetzung, wie du sagst, und aufgrund dieser speziellen Spielertypen irgendwie noch, ja, in den letzten 30 Jahren vielleicht mit am meisten Spaß gemacht hat irgendwo.
Ja.
Und klar, gab es das in den Playoffs oder gerade so in Conference Finals, wurde es vielleicht auch mal ein bisschen eingebremst aufgrund verschiedener Faktoren, also ja, der Gegner etwas besser vielleicht und man selber verliert vielleicht auch ein bisschen an Selbstverständlichkeit, aber so
Verschwörungen.
allgemein macht es schon extrem viel Spaß, den zuzuschauen. Beim nächsten Punkt war ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt am besten oder am schlechtesten gealtert machen soll. Ich bin aber am besten gegangen, Chris Webber in Dada-Schuhen.
Das ist, glaube ich, nicht so gut gealtert.
Ja, ich habe es dann quasi etwas größer gefasst halt auf dieses frühe 2000er Schuh-Game in der NBA. Also mittlerweile ist es ja Lifestyle und so, aber damals war das halt, das war ja auch so die N1-Mixtape-Ära und so diese, und da waren die Schuhe einfach noch ein bisschen mehr von der Straße inspiriert und vom Streetball inspiriert und alles war so ein bisschen prolliger als heute. Und Webbers waren ja auch sehr glänzend, muss man sagen, in dem Spiel. Also es war wirklich, du hättest dich, glaube ich, hättest mal kurz dein Scheitel nachziehen können in dem Schuh.
Siehst du, darauf habe ich
Und
gar nicht geachtet.
geil fand ich halt auch, da haben wir dann auch wieder, ich habe es dann nochmal geguckt, wer es war. Also Latrell Sprewell hat auch in Dada gespielt und eben, wie gesagt, von der Straße und Hip-Hop und so inspiriert. Hatte auch so Spinner hinten drin.
Das klingt nach Spielwell.
Sensationell.
Er musste seine
Und
Familie ernähren.
ja, eben, genau. Und es war schon irgendwie, also damals, wie gesagt, also N1 Mixtape sowieso überragend, aber so dieses Schuhgame Anfang der 2000er war schon irgendwie so ein bisschen, war so. Hat so ein bisschen auch dieses war so ein bisschen Basketball meets Hip-Hop for good. Also da gab es ja auch diese Thematik mit Iverson und so, dass es halt, dass sich die NBA da am Anfang auch noch so ein bisschen gesträubt hat. Aber da irgendwo während dieser Phase ist es ja dann irgendwo sehr, sehr ineinander verschmolzen. Und heute ist es ja eigentlich, also gehört es ja zusammen, längst. Und da, aber ich hatte so das Gefühl, und da hat das Shoe-Game hat es noch so ein bisschen ausgedrückt. Und da hat es natürlich noch mehr auf die Spitze getrieben als wahrscheinlich jede andere Signature-Shoe-Brand in der NBA.
Wahrscheinlich. Ich hatte das nicht mal mehr so richtig auf dem Schirm, dass die da mal drin waren in diesem Spiel. Aber ja, bin
Dass
da
die
auch.
da mal drin waren.
Da. Ganz genau. Ganz genau.
Genau.
Ansonsten sind eigentlich zwei Teams, die für die Zeit recht ordentliches Spacing hatten, fand ich. Also die Kings sowieso, haben wir schon drüber gesprochen, aber auch bei den Lakers zu dem Zeitpunkt, also mit Ori, Fox, Kobe und Fischer hast du eigentlich wirklich vier Leute, die von relativ weit draußen werfen können. Die sind halt, heute stehen die dann alle 2 Schritte weiter hinten als in dem Fall. Also da sind dann ein paar lange Zweier, gehen halt einfach in Dreier über, aber so diese Kernkompetenz ist da. Das ist halt, finde ich, häufig, wenn man Spiele aus der Ära guckt, ist das überhaupt nicht so. Also ich habe neulich mal Western Conference, ich glaube Semifinals von 2004 mit den Timberwolves geguckt, wo halt dann zu dem Zeitpunkt auch fast alle Leute schon verletzt waren. Aber was die da teilweise aufgeboten haben, also unter anderem, wo Mark Madsen dann Shaq verteidigen musste und Kevin Garnett Point Guard war und irgendwie noch zumindest Serbia hatte, der werfen konnte, aber sonst eigentlich wirklich offensiv überhaupt gar keine Kompetenz neben KG. Das ist halt schon, das sind schon echt andere Verhältnisse. Und also die beiden Teams, ich meine, gut, die sind ja auch, also zu dem Zeitpunkt waren das ja auch die beiden besten Teams der Liga. Man kann, glaube ich, die Eastern Conference mit New Jersey und Boston zu dem Zeitpunkt ausklammern. Die sind jetzt nicht schlecht, aber dass die in den Finals nichts reißen würden, war vollkommen klar. Sondern in dieser Serie ging es ja letztendlich darum, wer Meister wird. Und ja, das sind aber halt einfach wirklich zwei Teams, die einfach echt brutal stark sind. Also deswegen ist auch grundsätzlich dieses Spiel gut gealtert.
Absolut, absolut. Ließ sich sehr gut anschauen, finde ich auch. Auch noch, ich finde auch das Tattoo-Game in der Liga, um nochmal auf den optischen Aspekt zurückzukommen, finde ich auch ganz gut gealtert tatsächlich. Also damals, weil, also, es steckte so ein bisschen, ich glaube, die Kinderschuhe hat es schon mehr oder weniger hinter sich gelassen, aber heute finde ich, funktioniert es ein bisschen besser noch als damals, weil so dieses große Kreuz auf Bibis Arm und so, so einsam, ne? Klassisch Oberarm auch so, es hat. Finde ich, heute ist es etwas, ja, wie soll man sagen, künstlerischer angehaucht.
Wenn, wo du es schon sagst, die Oberarme von Mike Bibby sind auch gut gealtert. Wenn man sieht, wie er heutzutage aussieht, wo er ein
Ja.
bisschen. Also damals hatte er so ein bisschen dieses Mini-Me-Aussehen und mittlerweile sieht er eher aus wie ein Ninja Turtle. War halt so richtig. Also
Er ist.
The Rock in etwas größer sogar noch, wahrscheinlich.
Er hat irgendwo das Ventil für die Pumpe gefunden, auf jeden
Ich
Fall.
glaube auch.
Also, und hat da mindestens 4 Bar drauf mittlerweile.
Ja.
Also, so, das,
Heutzutage, also mit seiner jetzigen Physis, hätte man ihn Shaq verteidigen lassen können.
auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und Shaq hätte ihn wahrscheinlich keinen Millimeter
Ja,
bewegt.
eben.
Also, das wär nicht schlecht gewesen. Aber ja, auf jeden Fall. Bibis Oberarm hervorragend gealtert. Nicht so gut gealtert, wie gesagt. Oder hast du noch was Gutes, was gut gealtert ist?
Immer nur wieder die Naturgewalt, Shaq.
Ja, absolut. Und sein Spin.
Und sein Spin, ja.
Weil der
Sein Jump
dieses.
Hook.
Ja.
Allgemein Shaq.
Und die Art und Weise, wie er zurückläuft, ist nämlich immer gleich. Diese Einstellung, du hättest es einmal aufnehmen können und hättest es immer wieder einblenden können. Und du hättest es nie gemerkt, dass ein Schnitt drin gewesen
Ja,
wäre.
das stimmt.
Nach jedem Dank, er guckt gleich, hat die gleiche. Also, es ist irgendwie. Ja.
Ist immer businesslike, aber auch einfach
Ja.
grundsätzlich Shaqs Poster-Dunks. Also ich glaube, Divac allein kriegt ihn dreimal in die Fresse in dem
Ja.
Spiel. Und das ist schon echt. Also ich stelle mir das immer wieder so kacke vor. Du reibst dich halt auf über so eine ganze Serie, strengst dich mega an, kannst am Ende sagen, ich habe einen guten Job gemacht, weil ich finde, Divac macht in dem Spiel einen guten Job. Und am Ende tut dir trotzdem alles weh und du hast fünf Dunks in die Fresse bekommen.
Ja, genau.
Und hast am Ende noch verloren. Deswegen, was ich noch dazu habe, ist, das arbeiten wir hier später rein in dieser Aufnahme. Shaq's Rap dann in Richtung Divac,
Ah ja, stimmt.
der ein paar Tage später dann aufgenommen wurde, als die Lakers die Serie gewonnen haben.
Na klar, da konnte man dann.
Ja.
Da, ja. Ganz einfach. Von oben herab. Ja, damit zurück zu Hiro Türkoğlu's Spitzen.
sehen schon echt einfach sehen schon
Stark.
richtig, richtig, richtig finster aus.
Ja. Goldene Spitzen, der Vorreiter des Golden Patch sozusagen.
Ja.
Wenn man es so sehen will. Aber ja,
Ich meine,
würde man heute vielleicht nicht mehr so machen.
Scott Pollard geht auch in die Richtung, ne? Also
Stimmt.
hat er, glaube ich, im Lauf seiner Karriere auch so ziemlich alle komischen Frisuren durchlaufen, die es so gibt. Also
Ja.
er und
Oder
Chris
auch nicht
Kamen
gab
haben sich da
vorher.
über Jahre so ein kleines Fernduell geliefert, wer bescheuerter aussehen konnte mit seinen Haaren.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt ist es halt so ein bisschen der Backstreet Boy-Look bei ihm gewesen. Plus halt noch so ein leicht fieser Bart. Also
Ja.
großartige Kombination.
Er war stark. War sehr, sehr stark. Hat mir gut gefallen. Sonst. Ich werde es. Also, stimmt. Jedes Lakers-Spiel, das wir aus dieser Zeit anschauen, ich werde es immer wieder sagen, beim schlechtesten gealtert. Also, ich kenne die klimatischen Verhältnisse in den Hallen nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eiskalt war, aber Derek Fischers Stirnband über den Ohren. Nicht mein Fall.
Ja, meine auch nicht. Das sieht einfach immer wieder ein bisschen albern aus, aber
Ja. Es ist, ja, ist irgendwo, ja, sieht komisch aus, ne?
wahrscheinlich ist es nicht die Kälte, aber ich weiß es auch nicht.
Wer weiß, wer weiß. Und vielleicht war es auch, weil es so laut war in der Halle. Weißt du?
Wahrscheinlich.
Empfindliche Ohren, kann ja auch
Großartiger
sein.
Schutz, ja.
Ja. Ich habe übrigens bei am schlechtesten gealtert auch noch Divac Gleichgewichtsprobleme. Ich sehe das eher so ein bisschen, weil
Mit dem Flopping oder was?
mit dem Flopping, weil, also er hat da, also ich hatte teilweise den Eindruck, dass er dadurch auch immer mal wieder so den einen oder anderen Punkt hergegeben hat. Einfach weil es dann eben nicht gepfiffen wurde. Und dann, also klar, kannst du natürlich auch sagen, es wurde noch oft genug gepfiffen, dadurch wurde ein Foul angehängt, so, aber. Und einmal gab es auch die Aktion, da hat er, glaube ich, einen Block gestellt oben für Bibi an der Dreierlinie, ist dann umgefallen und fällt fast in Bibi rein. Und es wirkte sich dann so aus, in dem Fall, dass Bibi dann den Dreier nicht getroffen hat, weil er, glaube ich, es wirkte auch so, als sei er so ein bisschen irritiert. Gleichzeitig hätte er ihm aber auch ganz blöd ins Knie fallen können. Da habe ich mir so, okay, manchmal ein bisschen mehr Standhaftigkeit wäre nicht schlecht
Das
gewesen, manchmal.
ist die gute europäische Schule.
Ja.
Kann man da nur entgegnen.
Ja,
Ein
stimmt.
Vorreiter, der Vlad Man.
Ja, genau.
Ansonsten war es schlecht gealtert. Die Kings-Freiwürfe natürlich. Hast du sonst noch was? Ich habe nämlich nur noch eine Sache, aber die holt ein bisschen aus, deswegen.
Ich hab sonst nichts mehr, ne?
Okay, dann das Duell zwischen Phil Jackson und Rick Adelman. Weil, also dass die beiden Teams eine Rivalität hatten, das weiß man nicht. Die sind ja 2000 auch schon mal aufeinander getroffen
Ja.
in den Playoffs. Und damals kam schon durch, unter anderem, dass, also Phil Jackson hat ja häufig in seinen Teambesprechungen, wenn die irgendwie Gamefilm geguckt haben, hat da irgendwelche Filmzitate und sowas reingeschnitten und so ein Kram. Und da wurde dann mal publik, dass er Rick Edelman mit Adolf Hitler gleichgesetzt hat. Und damals noch Jason Williams,
Okay.
aka White Chocolate, der ja 2000 noch der Point Guard der Kings war, bevor Mike Bibby geholt wurde. Ihn hat er mit Edward Nortons Charakter in American History X quasi gleichgesetzt. Und ist teamintern, aber dennoch, es ist halt quasi rausgekommen und berichtet worden. Und irgendwie, das finde ich, ist sehr, sehr schlecht gealtert, diese Vergleiche. Ich weiß nicht mehr genau, warum er irgendwie Edelman jetzt diesen Vergleich gegeben hat, weil wenn man ihn mit irgendwas vergleichen will, dann sieht er eher aus wie Robert De Niro, also als ein etwas verlebter Robert De Niro, nicht wie
Ja.
Adolf Hitler, aber grundsätzlich dieser Vergleich ist nicht gut gealtert, finde ich.
Nee. Aber eigentlich schon in der Millisekunde, nachdem er ihn gezogen hat, war er nicht gut
Das
gealtert
stimmt,
irgendwie.
das stimmt. Also ist da schon
Aber.
irgendwie, also völlig drüber.
Ja.
Wobei es galt damals so als Tool, um dafür zu sorgen, dass seine Spieler aufpassen, während sie Gamefilm studieren. Damit da, also deswegen brauchte man da
Okay.
solche speziellen Effekte und so ein Kram.
Ach so, Jungs, falls ich euch gerade verliere, der Typ ist übrigens wie Adolf Hitler oder wie.
Ja, so nach dem Motto. Also, das ist irgendwie schon ja, ein bisschen arg verschroben. Aber es ist
Ja,
natürlich Phil
irgendwie.
Jackson, deswegen ist ja alles am Ende alles richtig.
Ja,
Aber ja, nee, das
natürlich.
ist nicht gut gealtert.
Nee. Vielleicht einfach nur wegen A.D. Olf und A.D. Elmen.
Ich bezweifle es,
Keine Ahnung.
aber wer weiß, wer weiß.
Wir werden sich erfahren. Leider.
Vielleicht gibt es darüber ja auch mal irgendwie eine Last Dance Doku oder so. Da kann man das dann mal thematisieren.
Naja, sagen wir mal so, hätte er Michael Jordan provoziert und er hätte es persönlich genommen, dann wäre es thematisiert worden.
Eben. At
Aber
that point I
so.
took it personal. I saw the King's coach as Hitler and then I took it personal. Weißt, ja. So funktioniert das.
Andre Miller.
Ja,
Hätte
also
er irgendwas besser gemacht?
die Kings nicht, finde ich, weil also die hatten eigentlich ziemlich exzellente Point Guards. Also Bibby war stark, hat das Spiel für sie gewonnen und Bobby Jackson war halt auch zu dem Zeitpunkt einer der besten Six-Man der Liga. Deswegen bei den Kings sehe ich Andre Miller nicht. Ist halt die Frage mit den Fakers. Also ich bin halt immer der Meinung, dass er eigentlich kein nicht unbedingt ein Triangle Point Guard ist, weil er halt den Distanzwurf eigentlich nie so drauf hatte, sondern eher schmachtet langsam, schiebt meine Kiste in die Schrein und dann mache ich irgendwas drauf. Und
Kopfraumarm.
Postgame ist ja wichtig, aber eigentlich halt
Ja.
nicht unbedingt für die Rollenergänzungsspieler, sondern für die Stars. Und also ich glaube, ihn so neben Kobe und Shaq reinzuquetschen, ist nicht unbedingt das ist der beste Fit für Andre Miller.
Nee, einerseits nicht. Also gerade wenn du auf die Triangle gehst natürlich, auch weil er natürlich sehr gern auch einfach, glaube ich, improvisiert hat und halt seine Intelligenz genutzt hat, um da zu kreieren. Aber vielleicht manchmal hätte er, als Shaq draußen war, die Offense so ein bisschen, ja, also nicht von Kobe wegnehmen können, aber vielleicht so ein bisschen andere Ansatzpunkte für Kobe schaffen können. Dass es vielleicht ein bisschen leichter gemacht hätte. Aber es ist natürlich reine Spekulation.
Oder in der einen Minute, die die Lakers ohne Shaq und Kobe verbringen mussten, weil beide ihr zweites Foul
Genau.
bekommen hatten. In dieser einen Minute hätte Andre Miller vielleicht die 2 Punkte kreiert, die ihnen am Ende das Spiel gewonnen hätten. Auch
Das
so
hätte
kann
schon
man,
gereicht.
okay, also sind wir am Ende doch wieder, ja, Andre Miller hätte das Spiel besser gemacht.
Andre Miller findet immer irgendwie irgendwo seinen
Ja,
Platz.
wo ein Wille ist, ist auch ein Andre Miller.
So ist es. Ist die Frage, ob es auch irgendwo einen Apex Mountain gibt.
Ja. Also die Kings halt grundsätzlich, glaube ich, ne? So in ihrer Sacramento-Ära grundsätzlich. Also sie haben ja, die Franchise hat Titel gewonnen, glaube ich, nur als Royals damals noch. Und seitdem sie in Sacramento sind, wobei selbst das ist ganz schön lange her, das war 1951, also ja, ist ein paar Tage her, aber
War ich gerade geboren?
du bist gerade eingeschult worden.
Ja,
Ja.
genau. Also ich kann mich noch grob dran erinnern.
Ja, aber also das war die beste Saison ihrer Sacramento-Ära. Sie haben 61 Siege geholt, beste Bilanz der Liga, sind zum einzigen Mal mit diesem Weber-Kern in die Conference Finals gekommen. Das hatten sie vorher einmal in Kansas City auch mal geschafft, damals 1981, als du gerade mit deinem Studium fertig warst. Also
Genau.
das ist schon.
Mein Postdoc gerade angefangen.
Das ist ein, ja, also der letzte massive Höhepunkt in ihrer Zeit. Also sie hatten 2004 haben sie es auch noch mal fast geschafft, in die Conference Finals zu kommen. Dann sind sie, glaube ich, in den Summers an den Timberwolves
Minnesota.
gescheitert. Und seither, ja, 2006 waren sie noch mal in den Playoffs in der ersten Runde. Seitdem warten sie. Das ist
Genau,
lange her.
genau.
Das ist wirklich verdammt lange her. Auch was sie allein schon an Coaches verschlissen haben seit Edelman. Das ist relativ krass. Ich lese mal kurz vor. Eric Musselman, Reggie Theus, Paul Westphal. Das habe ich ja auch völlig vergessen, dass er da war. Calvin Natt, Keith Smart, Mike Malone, Tyrone Corbin, George Karl, Dave Jaeger, jetzt Luke Walton. Also, das ist schon irgendwie Murderer's Row nennt man das ja. Und
Die
halt,
Konstanz fehlt so ein bisschen.
ja, dafür haben sie jetzt ja Vlade seit einigen Jahren auch als Entscheidungsträger. Also, es wurde nicht unbedingt besser für die Kings seither, deswegen würde ich sagen, ja, Apex Mountain, das war ihre beste Chance, einen Titel zu holen.
Auf jeden Fall. In meinem Jahr drauf hat es ja dann Weber während der ersten Playoff-Runde, nee, während der zweiten Runde gegen die Mavs schwer am Knie verletzt.
Ja, genau.
Also sie hatten irgendwie Spiel 1 gewonnen und das wäre vielleicht nochmal die Möglichkeit gewesen, nochmal weiterzugehen, aber da Weber raus und dann auch die Kings dann raus gegen die Mavs und dann kam er irgendwie im Laufe der nächsten Saison zurück, in dieser Dreier-Vierer-Saison und dann haben sie auch die erste Runde gegen die Mavs gewonnen, aber er war halt nicht mehr der Alte dann. Also da war ja so diese, was du vorher auch gesprochen hast, die Geschwindigkeit und diese Athletik war dann nicht mehr so da. Und dann wurden sie tatsächlich auch während der 04er, 05er Saison ist das Team dann auch auseinandergefallen. Also Divac ist, glaube ich, vor der Saison schon gegangen und dann wurde erst Christie Richtung Orlando getradet und Weber dann tatsächlich auch zu den Sixers im Februar war es,
Ja, weil
soweit.
Stojakovic und Weber sich
Ja.
auch ein bisschen auseinandergelebt hatten. Also
Ja.
da sich irgendwie gegenseitig wohl ein bisschen die Rolle und die Anteile geneidet haben, tatsächlich. Was irgendwie schade ist, weil zu dem Zeitpunkt war das Team ja schon, hat er ja irgendwie so dieses krasse Teamgefüge eigentlich ausgestrahlt und das haben sie halt leider dann verloren.
Das stimmt. Entsprechend gibt es eigentlich auch irgendwie wenig Ripple-Effekte, oder? Also
Vielleicht sollen wir
dadurch,
noch ganz
dass.
kurz wegen Apex
Also.
Mountain. Wer nämlich noch meine Frage, war Weber, war das sein Apex Mountain? Also ich glaube, ich habe halt mir die Zahlen nochmal so angeguckt. Es war so statistisch seine besten Playoffs. Seine beste Regular Season war ein Jahr davor. Da hat er es ja auch zum einzigen Mal in seiner Karriere in ins All-NBA First Team geschafft, was zu dem Zeitpunkt, wenn man guckt, welche Power Forwards es damals gab, so schon auch eine ziemlich krasse Auszeichnung ist. Also was, glaube ich, auch eins der ersten Argumente sein sollte, wenn man verhandelt, ob er in die Hall of Fame gehört. Aber ja, also ich würde schon schätzen, dass das wahrscheinlich sein Apex Mountain war, oder? Also sein individueller.
Ja, im Endeffekt schon. Also ich meine, wer, wie du sagst, also er hat seine besten Playoffs gespielt, war, und ich meine, irgendwo verschwimmt es ja, ist ja im Endeffekt eine Phase irgendwo, aber er war dann da in der Lage, ja, also rein spielerisch zu dominieren. Vielleicht war der Kopf dann nicht immer so bereit, aber also, oder hat da das ein oder andere Prozent gefehlt, aber im Endeffekt hat er auch selbst, was heißt selbst, aber in dem Spiel ja auch, trotz einiger Schwächen dann irgendwo einen großen Anteil gehabt und hat halt Phasen dominiert gegen die Lakers. Also von daher kann man, glaube ich, schon argumentieren, dass er auf dem Apex Mountain war. Zumal ja im nächsten Jahr er ihm quasi die Chance genommen wurde durch die Verletzung und danach er dann eben nicht mehr derselbe Spieler sein konnte, aufgrund der körperlichen Probleme dann oder halt
Ja.
der mangelnden oder der geschwundenen Athletik.
Na, aber um das nochmal kurz abzurunden, seine Zahlen, also dann auch wegen Chronistenpflicht und so, im Lauf dieser Playoffs 23,7 Punkte, 10,8 Rebounds, 4,7 Assists, 1,6 Blocks, 50% aus dem Feld. Das ist schon ziemlich, ziemlich bärenstark. Das Einzige, was als Negatives heraussticht, und was tatsächlich sogar mit der schlechteste Wert seiner Karriere ist, sind nur 59,6% von der Freiwurflinie. Und das ist so ein bisschen Achillesferse gewesen. Aber ansonsten war das, also auch gerade was dieses Komplettpaket angeht, gab es halt ihn und KG im Prinzip, ne? So als Spieler, die alles konnten. Und ich glaube, er hatte so diese defensive Dominanz wie Garnett und Duncan, sie hatte er nicht. Aber dafür war er offensiv irgendwie, also gerade was dieses Passspiel angeht, wahrscheinlich sogar noch ein kleines bisschen versierter. Also eigentlich einfach ein absolut überragender Spieler, finde ich.
Definitiv. Und ich meine, nicht die defensive Dominanz von Duncan oder Garnett zu haben, ist jetzt ja auch nicht zwingend eine Schande, weil
Das trifft
die
auf
vom Niveau.
99,999999999% aller Basketballspieler ever zu. Ja.
Genau. Also von daher ist das okay. Nee, aber es stimmt schon. Also dieses Gesamtpaket, das er da so gebracht hat, war schon, also A, beeindruckend und B, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dazuzuschauen. Sonst, weiß ich nicht.
Ja,
Kann man
die
Billy.
Lakers waren ja ein Jahr davor,
Ja,
haben sie,
genau.
glaube ich, ihren Peak erreicht.
Ja.
Bibby habe ich auch überlegt gehabt, aber also zahlenmäßig gibt es dafür nicht wirklich ein Argument, weil er war ja zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, erst 23 und
Ja.
rein statistisch ist er auf jeden Fall, hat er danach noch wesentlich stärkere Saisons hingelegt. Was auch irgendwie krass ist, dass der kein einziges Mal All-Star wurde, weil das für mich irgendwie schon so ein Spieler ist, der eigentlich über Jahre immer, den man so immer auf dem Schirm hatte, als einer der besseren Guards der Liga. Und also
Ja.
hat zum Beispiel 2005, 2006 21 Punkte, 5,4 Assists im Schnitt aufgelegt. So, das ist jetzt halt echt alles andere als schlecht. Das ist irgendwie krass, was für Spieler dann teilweise nie diese Auszeichnung bekommen. Und ist immerhin Jamal McLaur mal All-Star geworden.
Timing ist
Ja,
alles.
absolut.
Wusstest du übrigens, kleiner Fun Fact am Rande, dass ich früher mal zu Schulzeiten eine E-Mail-Adresse hatte, die nach Mike Bibby benannt war?
Nee. Wie
Ich
hieß die
ganz.
genau? Oder darfst du, oder ist die
Sie
mittlerweile illegal, oder?
ist mittlerweile illegal. Nee, kann ich auch, also sie war sehr, sehr nah an seinen Namen angelehnt, auf jeden Fall. Besitze ja auch ein Mike Bibby-Trikot, also ich war großer Freund von Mike Bibby. Deswegen habe ich jetzt auch angefangen zu pumpen.
Bibi Freak 49 at hotmail.com,
Ja,
irgendwie sowas.
genau. Aber ja, super Typ.
Absolut.
Super Typ. Ich kann es im Endeffekt kann ich sie nur nicht sagen, weil das früher war gelogen. Ich habe sie eigentlich immer
Ach
noch.
so, okay. Ich
Deswegen,
dachte,
weißt du nicht, dass ich jetzt
schon.
lauter E-Mails kriege?
Ja, nicht, dass du zugespammt wirst wieder.
Ja, genau,
Verstehe.
genau. Ja, Ripple Effects. Irgendwie, ich meine, im Endeffekt hätten die Kings die Serie gewonnen, hätte es wahrscheinlich einige Ripple Effects gegeben.
Ja. Hätten sie Titel
Dann.
gewonnen. Hätten sie einen Titel gewonnen.
Hätten sie den Titel gewonnen? Wer weiß, wie es mit den Lakers weitergegangen wäre. Die Lakers hätten keinen. Hätten nie diesen Threepeat gehabt. Was wäre mit Shaq und Kobe gewesen? Wäre es früher auseinandergegangen? Wäre es vielleicht gar nicht auseinandergegangen? Keine Ahnung. Also, es hätte ja. Aber so, im Endeffekt, ja, es ist halt. Haben sie das Spiel gewonnen, danach zwei in Folge verloren. Gab eben dieses Spiel 7 mit den diversen Fragen, oder den, was heißt diversen, den fragwürdigen Entscheidungen, mit dem vergebenen Dreier von Stojakovic, Verlängerung. Muss man ja auch sagen, ich meine, Stojakovic hat zwar diesen Dreier daneben gesetzt, den er normalerweise nicht daneben setzt, aber wie gesagt, verletzt, kein Rhythmus und es gab noch die Verlängerung. Also es war halt auch nur ein Baustein zur Niederlage sozusagen.
Ja.
Und ja, aber von daher, ich wusste es nicht, oder hast du irgendwie gedacht, okay, irgendwo hat es doch irgendwo einen Einfluss genommen, dieses Spiel?
Nee, ich glaube, in dem Fall ist es eigentlich relativ straightforward. Also natürlich kann man irgendwie schauen, was mit den Lakers passiert, was mit den Kings passiert, wenn sie das gewinnen. Also ob dann, keine Ahnung, Weber sich nicht verletzt und eine Ära der Dominanz prägt bei den Kings. Also ich glaube, bei ihm ist das halt so ein bisschen der Punkt, dass er vielleicht, also dass er vielleicht eine Prädisposition dafür hatte, sich irgendwann zu verletzen und dass das so oder so passiert wäre. Und also, wenn sie hier den Titel holen, dann ist er schon in der Hall of Fame. Das kann man natürlich dazu sagen. Aber so ist es halt, ja, ansonsten glaube ich relativ klar, weil in dem Fall ist es auch so, wenn die Kings jetzt in die Finals kommen statt den Lakers, dann glaube ich trotzdem nicht, dass die Nets eine Chance haben in den Finals beispielsweise.
Nee, kann mir jetzt auch
Und
nicht vorstellen.
von daher, ja, also letztendlich hat man dann eins von diesen critically acclaimed Teams, die irgendwie jeder Basketballfan irgendwie geil findet, der in der Ära so ein bisschen sich damit befasst hat, die haben dann den Titel und haben halt diese Legitimation. Aber so sind sie halt stattdessen einfach eins dieser Teams zusammen mit den Nash Suns, den Barclay Suns, den Sonics mit Payton und so. Also irgendwie sind sie dann halt einfach Teil dieser Liste, die ja auch irgendwie eine coole Liste ist, finde
Ja,
ich.
voll. Das hat ja auch so einen eigenen Charme, das Ganze irgendwo.
Ja.
Ja, also von daher, schade natürlich, aber irgendwo, ja, mein Gott, für die Spieler ist es natürlich, also es ist geil, so aus der Position heraus zu sagen, ja, passt schon, gell. Aber
Irgendwie schon.
gut, dass sie es nicht gewonnen haben, sonst wäre die Geschichte nicht so schön. Nein, Quatsch, aber es tut, sagen wir mal so, es tut für mich persönlich in der Bewertung dieser Teams macht es keinen Unterschied, ob sie den Titel gewonnen haben oder nicht, finde ich. Also sie haben die Liga trotzdem irgendwie für mich sehr, sehr bereichert.
Ja, das würde ich auch so sehen. Ist halt
Von daher.
irgendwie. Ich finde es auch immer ganz gut, wenn man sich da nicht zu krass auf die Anzahl der Ringe versteift, wenn es darum geht, irgendwie einen Spieler zu bewerten. Es ist natürlich irgendwie, gehört es schon dazu und es wäre in der Hinsicht auch cool gewesen, wenn sie es in dem Jahr irgendwie allen hätten beweisen können, aber ist halt nicht so und sie sind trotzdem halt ein tolles Team gewesen, was auch, glaube ich, gerade stilistisch die NBA auch vorangebracht hat. Und also,
Absolut.
das ist auch nicht unwichtig.
Nee, also ich meine, sie haben ja ihre Spur hinterlassen und eine sehr, sehr tiefe Spur hinterlassen. Von
Ja.
daher.
Was mir übrigens noch dazu einfällt, der Ripple-Effekt ist vielleicht, dass ich dadurch eine große Vorliebe für völlig beknackte Übersetzungen entwickelt habe. Mein Bruder hat damals Doug Christie Entenchristus getauft und das fand ich ziemlich witzig. Das ist mir irgendwie im Laufe dieser Serie wieder eingefallen, also beziehungsweise dieses Spiels, als ich das geguckt habe. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich das durchaus auch gerne mache. Solche eher albernen Übersetzungen, ja.
Sie haben damit quasi auch diesen Podcast-Spuren hinterlassen, nicht nur in der NBA.
Genau.
Krass.
Auch nicht unwichtig.
Wer braucht da einen Ring?
Eben.
Also, verdammt. Sehr schön. Schöner Abschluss eigentlich
Ja,
jetzt.
finde ich auch.
Das ist jetzt perfekt. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich für euer Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dieser kleinen Zeitreise. Wir hoffen vielleicht, dass wir dem einen oder der anderen die Kings nochmal näher gebracht haben, die sie vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten. Schaut da auf jeden Fall rein, so viel ihr wollt, es lohnt sich. Auch natürlich noch dazu, haben wir schon oft gesagt, die Jason Williams Kings 2 Jahre vorher lohnen sich auch mal anzugucken. Da standen zwar nicht in Conference Finals, aber es gab noch die ein oder andere kleine Einlage dazu dafür.
Und
Und
ihr
ja.
Trainer wurde mit Hitler verglichen. Und ihr Trainer wurde mit Hitler verglichen.
Ja, genau, eben. Ist auch, ja.
Gehört irgendwie auch dazu. Ich weiß auch nicht.
Weiß man auch nicht so genau, was man dazu sagen sollte. Was man allerdings sagen kann, natürlich, wir haben am Anfang gar nicht darauf hingewiesen. Unsere Patreon-Seite. patreon.com/korbiger-podcast. Korbiger mit. So ist das. Da könnt ihr natürlich gern draufgehen. Da könnt ihr normalerweise dieses wunderbare Format hören. Das ist eigentlich ein Patreon-Format, wenn nicht einer von uns beiden meint, außerplanmäßig Urlaub machen zu müssen eine Woche. Und da könnt ihr uns auch unterstützen monatlich, wenn ihr das denn wollt. Vielen Dank an alle, die es schon tun. Gleichzeitig könnt ihr uns natürlich abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch eine Rezension hinterlassen könnt. Und ihr könnt uns folgen auf Twitter, auf Instagram, Facebook, könnt uns da natürlich auch gerne anschreiben. Und das wär's mit dem abschließenden Werbeblock. Oder habe ich irgendwas vergessen?
Ich glaube
TikTok
nicht.
ist eine Arbeit.
Das machst du. Das
Genau.
kannst du betreuen, das verstehe ich nicht.
Ja, das ist genau. Dauert noch ein bisschen, aber wir kriegen
Ich arbeite im YouPorn-Feed, also alles.
hin. Der ist auch wichtig. Gut,
Selbstverständlich.
Freunde, dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.
Reingehauen.
Winning a championship, take everything you got. Yeah. Sacramento, they thought it was the year, but I'm telling you it's not. Vlade said if we don't have home court advantage, we won't win.
What?
Vlade, are you stupid? I'll tell you time again. You need to go when they know your name. It's the Lakers, we know how to play the game. You said that we would win at your place. Guess what? Kobe dunked it in your face. You need to go where people know your name.